Ja, du bist Kellner, halt, mach mal nicht auf dicke Hose, du bist Kellner. So.
Ja. Und es ist auch nicht so eine verschlossene Szene, wo man schwer reinkommt oder so.
Überhaupt nicht. Ne?
Sondern wenn du jetzt nicht gerade Timon der Melitta-Barista bist und irgendwie Quatsch erzählst.
Der kommt nicht rein.
Der würde wahrscheinlich sogar der würde reinkommen. Ja, genau. Ne? Aber kannst direkt einfach hochladen.
Ja.
Ja, brauchst du nicht anhören, ist super. Ist One Take sitzt immer, ist Qualität. Läuft.
Ja. Okay.
So, willkommen beim Silent Podcast. Wir wollen wieder eine Stunde meditieren mit euch.
Ja. Nee, du hast aber gesagt, als ich dich das erste Mal gefragt habe, ob wir das machen, dass, also wenn du Bock hast, einfach mal eine halbe Stunde gar nicht zu Wort zu kommen, können wir das gerne machen. Also, go.
Ich glaube, ich habe auch noch dran gehängt, das bist du ja schon gewohnt von Nicole.
Ja, das stimmt. Ja, aber wir... Wir werden immer besser.
Wir werden immer besser, ja.
Ja, ich kann mich immer besser durchsetzen.
Sie macht das aber auch gerne. Also ich habe das auf der Bühne gemerkt, wenn das war so ein kleiner Battle immer zwischen uns. Wer redet mehr? Ich habe ihr einfach den Vortritt gelassen.
Ja, das ist sehr nett von dir.
Nee, es ist einfach Selbstschutz. Ich glaube, wenn Nicole im Battle-Modus ist, dann step aside. So, okay.
Ja, sonst kriegst du nur auf die Fresse.
Ja.
Ja, oder?
Entweder von ihr oder Ivo springt auf die Bühne und haut mich um, eins von beiden.
Ja. Ja, das ist doch der perfekte Start, auch mit Nicole anzufangen, weil eigentlich sitzen wir doch nur wegen Nicole hier zusammen. Weil sie mir quasi jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, sagt, ich soll unbedingt endlich mal bei dir vorbeikommen.
Ach, ist das so? Wirklich?
Das ist so.
Vielen Dank, Nicole. Wie kommt's?
Ja, ich weiß nicht. Sie hat da irgendwie... sie hat eine große Liebe für dich, glaube ich.
Ja, ja.
Also das
ja.
Hast du gehört, ne? Die Liebeserklärung von Nicole in dem Podcast.
Nein.
Den hast du nicht gehört?
Nein.
Ja.
Also nee,
es gibt
was hat
einen
sie gesagt?
Podcast mit... Nee, das musst du dir schon selber anhören.
Bitte Link in die Kommentare, Dankeschön.
Oder den Link findet ihr in den Show Notes.
Okay. Nicole hat eine... Okay, da, inhaltlich, worum ging es? Mich als Röster oder...
Nee, also mit deiner professionellen Kaffeegeschichte hatte das gar nichts zu tun,
ja.
Sondern eher damit, dass du gut sprechen kannst.
Ah, okay, das freut mich. Danke.
Ja, und dass du ein sehr netter, angenehmer Gesprächspartner bist.
Okay.
Deswegen go.
Sehr gut. Ja, ich habe Nicole beruflich bedingt halt besser kennengelernt, weil ihr Chef quasi ja der Deutschlandvertreter von Victoria Arduino ist und ich auch schon lange Zeit mit dieser Marke für Messeauftritten und so weiter zusammenarbeite und Philipp später auch angefangen hat, hier mein Partner, mit dem ich mir die Fläche hier teile, Philipp Meyer, die Marke auch zu vertreten und dadurch hatten wir dann immer wieder gemeinsame Messeauftritte, wo wir dann gemeinsam an der Maschine standen und sie macht halt gerne Quatsch und ich mache gerne Quatsch und ja, das landet dann immer bei ihr auf Instagram und dann gab es ganz schnell so eine gemeinsame Basis, die sehr sympathisch war.
Ja.
Und sie ist einfach auch ein sehr guter Barista, drückt es gar nicht richtig aus. Also wenn es um Kaffee geht, ist das natürlich auch ein sehr, sehr guter, kollegialer Austausch, den man mit ihr haben kann.
Ja, total. Ja, ich habe auch, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe, dachte ich so, Coffee Professional in Persona, das ist echt so, die kann auch echt sehr gut so ums Eck denken und also, ja.
Weil sie halt auch aus einer anderen Ecke kommt, aber trotzdem aus der Gastronomie. Ich glaube, sie ist gelernte Köchin. Und dann hast du natürlich, glaube ich, schon automatisch andere Einflüsse, die du mit einfließen lassen kannst.
Ja.
Und dann lernst du was ganz anderes kennen wie Rösten und ne, alles zusammen in einen Topf geworfen wird dann wieder interessant.
Ja, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir genug über Nicole gesprochen, oder?
Ja, Nicole, das war's für dich jetzt erstmal.
Das war deine Liebeserklärung von uns dann jetzt. aber du kommst auch aus einer anderen Ecke, ne? Also, weil vielleicht willst du mal so ein bisschen bei deinen Kaffee-Anfängen irgendwie starten.
Ja, für mich war Kaffee halt der Nebenjob, den man während des Studiums gemacht hat. Ich habe früh schon angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Klassischer Werdegang erstmal über Hotel und Kellnerei hin zum Pseudo-Barkeeper, der Pina Colada oder Mai Tai machen kann, aber gerne abends arbeitet und gefeiert hat. So. Und irgendwann bin ich in der Tagesgastronomie gelandet, in einem Café und dort, die hatten für damalige Verhältnisse schon ganz guten Kaffee gehabt. Das war 2004, also hierzulande ging halt Specialty-mäßig halt noch gar nichts. Und da gab es einen italienischen Röster und es gab halt noch diese klassische Mühle mit Dosiervorkammer und eine E61-Brühgruppenmaschine, eine Fiorenzato. Und da habe ich auch meinen besten Freund Philipp kennengelernt, hier von Meyer Machines. Und wir beide haben irgendwie angefangen, uns mit dem Thema dort mit Kaffee so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber es ist durch Zufall entstanden. In dem Laden war unglaublich viel los. Dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir schneller arbeiten können und haben angefangen, zum Beispiel so die Milchkanne auf Untertassen zu stellen, sodass sie quasi automatisch schäumt.
Ja.
Und dadurch hast du halt, dadurch, dass das Volumen in der Milchkanne gestiegen ist, bist du automatisch von der ersten Ziehphase in diese Rollphase übergegangen. Mhm. Die meisten Zuhörer kennen das vielleicht, aber wenn man sehr, sehr feinen Milchschaum schäumen möchte, gibt es zwei verschiedene Phasen. Die erste Phase macht jeder, das ist das Schaummachen. Und das Geheimnis von diesem schönen, latteartfähigen Schaum ist eigentlich, dass man den Schaum, den man gemacht hat, unterschlägt in die Milch. Und das ist da halt von selber passiert, durch Zufall. Und wir haben gemerkt, so wow, der Milchschaum, damit lassen sich ja so Muster gießen. Also wir haben dann an Tassenrand gegossen und dann hat sich so eine Marmorisierung entwickelt in der Tasse. Aber es schmeckte.
Eure erste Latteart.
Unsere erste Latteart. Und es schmeckte aber vor allen Dingen auch.
Ja.
Dieser Schaum war halt nicht so luftig und gehaltvoll und cremig und es schmeckte halt lecker. Und wir so wow. Und dann kamen Gäste dazu und meinten, ich habe mal gesehen, wie ein Barista diese Kanne geschüttelt hat und dann war da ein Tannenbaum in der Tasse. Und wir so, was? Damals gab es halt noch kein, es war noch vor YouTube und alles. Das heißt, du hattest keine Möglichkeit, dir das anzuschauen. Und dann haben wir anhand dieser Erzählung einfach mal ein Jahr lang probiert, diesen Tannenbaum hinzugießen.
Ein Jahr lang.
Wenn es dir keiner zeigt und du hast absolut keine Ahnung, wie das geht. Und ja. Ich war der Erste, der es geschafft hat. Und das war dann halt so.
Ach, du bist der erste deutsche Latteart.
Nein. Um Gottes Willen, aber da in dem Café. Das war dann 2005. Ne? Da hatten wir halt auf einmal einen Tannenbaum oder ein Blatt. Und dann kam das auch langsam hoch und du hast dich angefangen, damit zu beschäftigen, dich mit dem Geschmack auseinanderzusetzen. Und unser damaliger Lieferant, Kaffeelieferant, hatte vor, einen Kaffee aufzumachen, ein paar Jahre später. Mhm. Und das sollte, er und sein Partner, das war hier Mr. Hoban, Jan Kort, der hat jetzt eine eigene Rösterei hier in Hamburg. Die waren in New York zusammen gewesen und haben gesehen, dass dort kaffeemäßig halt ganz andere Sachen gingen. Haben dann eine Synesso-Maschine mit nach Deutschland gebracht und wollten hier einen Kaffee aufmachen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mein Studium schon abgeschlossen gehabt und habe in der Werbung gearbeitet. Gar nicht unbedingt, weil ich wollte. Das Studium war super, aber zu der Zeit gab es hier in Deutschland irgendwie nur Praktikas für Leute, die aus der, ich glaube, es ist immer noch so.
Unbezahlt, ne?
Unbezahlte Praktikas. Ja. Zwei Stück mindestens musstest du machen. Ich habe halt gesagt, leckt mich am, entschuldigt bitte, ihr wisst schon, was ich meine. Mache ich nicht mit. Und dann ist aber meine Freundin damals schwanger geworden und es war klar, okay, du musst jetzt ernst werden, Tolga. Damals,
ne?
Damals habe ich noch im Nachtleben auch noch gearbeitet gehabt. Ich habe in einer 9er WG gewohnt und das war ein ganz anderes Leben und dann wurden wir halt serious, sind zusammengezogen und ich brauchte einen Job, also bin ich in die Werbung gegangen und das hat mir einfach nicht gefallen. Das war nicht meine Welt. Das waren nicht meine Leute, ich arbeite sehr gerne kreativ, aber das war einfach nur Schema A und Schema B abarbeiten, je nachdem, was der Kunde haben will. Und ich habe nach Alternativen gesucht, wollte dann in die Verlagsszene wechseln, in das Magazinleben. Mhm. Rede ich zu viel?
Nee.
Ich schweife gerade sehr aus. Nee,
okay, das ist gut. Super.
Alles klar.
Ja.
Wollte in die Verlagsszene eigentlich gehen, das war kurz bevor es so einen großen Crash auch in der Verlagsszene gab. Und da kam dann dieses Angebot von Jan Kort und von Raul und meinten, hey Tolga, wollen wir ein Café aufmachen, so ein kleines Café mit einer Synesso und einer Malkönig Twin und einem Arabica Espresso, den unsere Rösterei Pascucci extra für uns herstellt. Also die haben damals den Deutschlandvertrieb von Pascucci Kaffee gemacht. Das ist so eine italienische Rösterei, gar nicht so klein. Haben zwei 240 Kilo Trommelröster.
Oh, die kleinen. Ne?
Ja. Und auch ein 50er. So. Mhm. Und auf dem 50er haben wir dann halt unsere eigene Röstung gemacht. Nur Arabica mit Äthiopien-Anteil. Also für damals, 2008, schon. Wuha! Und dann habe ich halt eine Nacht drüber geschlafen. Mit meiner Frau geschnappt. Dann gekündigt. Und dann bin ich hauptberuflich in Kaffee gewechselt. Und bis dahin habe ich aber immer noch im Knut gearbeitet, weil es einfach so geil, also so Spaß gemacht hat, am Tresen zu arbeiten.
Ach so, also das hast du die ganze Zeit gemacht?
Das habe ich die ganze Zeit gemacht.
Also du warst schon immer dann?
5 Tage Werbeagentur, Samstag noch die Schicht im Knut und dann halt noch Family und Kind. Aber diese 11-Stunden-Schicht im Knut am Samstag, wo es so tierisch voll war und wir da 80, 90 Liter Milch weggeballert haben, das war für mich halt wirklich Kopf frei machen und einfach nur rausballern, einfach nur abarbeiten. Das, hat, das war wunderbar.
Ja, das ist das Geilste.
Ja.
Ja, genau dafür lebe ich. Das
ja,
ist echt, das
ganz
ist richtig
genau.
Geil. Die Samstage, die vollen Tage sind eigentlich die geilsten.
Ja, immer. Und wenn dann auch einfach jedes Getränk gut ist. Also nicht perfekt, aber einfach auch gut ist. So. Mhm. Und du das in einem Flow hinbekommst, das ist, mag ich sehr gerne. Immer noch. Komme sehr selten dazu inzwischen, aber ab und zu gibt es die Möglichkeit noch.
Ja.
Auch gerne mit, also, ne, mit Philipp zusammen, weil wir machen das jetzt halt einfach seit 15 Jahren zusammen, dass wir Kaffees machen.
Ja.
Ist halt geil. Philipp war damals, hat Flugzeugbau studiert, also war, ist Ingenieur, für Flugzeugbauingenieur. Und da gab es auch gerade hier in Hamburg von dem größten Arbeitgeber Airbus eine Krise, die haben Stellen abgebaut. Also stand er auch vor der Wahl, so, was mache ich jetzt? Mhm. Und zeitgleich, wie ich aus der Werbung rausgegangen bin, ist er auch in Kaffee gewechselt und hat dann auch im Black Delight angefangen und hat dort aber erstmal als Vertriebler gearbeitet für Pascucci und für.
Ach, und Black Delight ist dann auch das, wo du mit eingestiegen
bist. Genau, genau, so. Genau. Mhm. Und dann waren wir halt beide, also er hat auch Schichten gehabt im Café, es war ein winzig kleines Café. Wie groß ist der Laden? Insgesamt weiß ich nicht. Also die mit Tresen und allem drum und dran hast du vielleicht 20 bis 30 Quadratmeter.
Das Laden, eine Schanze, ne? Auch, ne?
Ja, also, Eimsbüttel. So obere Schanze, Eimsbüttel, Eppendorfer Weg. Mhm. Und du kommst in den Laden rein und da ist ein großer Tisch. Und viel mehr eigentlich auch nicht. Und dann ist da schon der Tresen. So ein sehr gesellschaftlicher Laden. Mhm. Oder geselliger Laden. Und ja, da haben wir halt versucht, für damals Specialty den Leuten beizubringen. Das war dann halt komplett fremd. Mhm. Und wenn ich meinen ehemaligen Kommilitonen irgendwie erzählt habe, ich bin jetzt Barista, was machst du? Ja, ich arbeite in einem Café. Dann kam halt so ein, die haben dich halt so mitleidig, ja, so mitleidig so angeschaut, ja.
Ja.
Oder
das ist ja, also das hat man da, ja jetzt auch da, immer noch.
Aber es ist schon viel besser geworden. Also jetzt ist es ja schon fast ein künstlerischer Beruf geworden. Also du kriegst ja, du wirst ja von einigen Leuten schon fast respektiert, wenn du sagst, ich bin jetzt Barista. So. Aber damals war es halt einfach, Digga, du bist Kellner, halt, mach mal nicht auf dicke Hose, du bist Kellner. So.
Und so es ungefähr. Ist halt auch nur Kaffee, ne?
Genau, es ist nur Kaffee. Und dann haben wir versucht, diesen Leuten dort Arabica-Espresso beizubringen.
Aber 100% Arabica, also ich glaube mit Arabica und Robusta,
ja, aber es war schon
ja sowieso keinen Bezug zu, oder?
Nee, aber es war einfach geschmacklich halt ganz anders, ja, als das, was sie kannten. Ja. Es war ein Arabica, der auch gar nicht so dunkel war, mit einem äthiopischen Anteil, also mit Frucht und Säure. Das wollte mich verarbeiten, was soll das? Und wir hatten auch einen robuster Blend gehabt für die Milchgetränke und so. Das war eine sehr interessante Zeit auf jeden Fall. Da fing das dann für mich an mit der Teilnahme an ersten Meisterschaften und da bin ich dann in diese Kaffeeszene auch eingetaucht und habe eine ja, unglaublich nette, tolle Szene kennengelernt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und letztendlich bin ich auch deswegen immer noch hier zu Hause, seit 10 Jahren jetzt in der Kaffeeszene.
Ja. Ja, es ist echt diese Community, ne, die einen da so richtig irgendwie catcht.
Ja.
Also, weil ich mache auch seit fast 10 Jahren jetzt Kaffee und seit 2 Jahren bin ich in dieser, ja, bin ich in diese Community irgendwie reingekommen und seitdem läuft es halt so richtig. Also der Austausch ist so super krass.
Ja.
Und da ist keiner, der irgendwie sagt so, nee, das möchte ich dir jetzt aber lieber nicht zeigen, weil dann machst du das nach und dann bist du vielleicht besser als ich. Das wäre blöd. Sondern alle sind so, geil, oh, wie hast du das gemacht? Ja, klar, zeige ich dir, komm mal vorbei, wir machen mal das zusammen oder...
Ja, und es ist auch nicht so eine verschlossene Szene, wo man schwer reinkommt oder so.
Überhaupt nicht. Ne?
Sondern wenn du jetzt nicht gerade Timon der Melitta-Barista bist und irgendwie Quatsch erzählst.
Der kommt nicht rein.
Der würde wahrscheinlich sogar der würde reinkommen. Genau. Ne? Aber also wenn du jetzt nicht totalen Quatsch erzählst, ich meine, wir haben ja auch genug Kollegen, die für große Firmen arbeiten und trotzdem unsere Kollegen sind. Also es ist ja auch irgendwie alles legitim. Erzähl halt nur einfach keinen Quatsch. Also das ist jetzt für mich so zum Beispiel der ausschlaggebende Punkt. Sobald ich jemanden habe, der irgendwie anfängt, der mir dann irgendwie Gips für Gold verkaufen will, dann hört es halt auf. Aber ansonsten ist es sehr, sehr, sehr kollegial, sehr schön.
Ja.
Ja.
Und von Black Delight ging es dann zu Kiron?
Nee, da gab es Umwege. Also wie das halt so ist, ne? Du bist, also Black Delight ging 3 Jahre und dann haben Philipp und ich, wir beide uns von dort verabschiedet. Und dann war ich natürlich in einer schwierigen Situation, dass ich genug Geld verdienen musste, um halt meine Familie quasi, ich war Alleinverdiener zu dem Zeitpunkt. Meine Frau hatte, genau, wir hatten damals schon gerade unser 2. Kind bekommen. Und ich musste Kohle verdienen. Und es gab einfach im Specialty-Bereich in Hamburg kaum Jobs, weil es keinen Specialty-Bereich gab. So. Und dann habe ich erstmal ein Jahr lang hier in Hamburg in einem Café einfach hinterm Tresen gearbeitet. Das war im jüdischen Viertel ein jüdisches Café, das von einem Perser geleitet wurde, was ich sehr schön fand. das Leonard, war damals auch schon, ne, die haben auch damals schon Latte Art gemacht und so weiter und waren sehr stilvolles, schönes Café mit einem sehr schönen Ambiente so. Aber es war ein harter Job. So, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, chronisch unterbesetzt. Ja, Arash, ich habe es gesagt. Und es war echt hart dort zu arbeiten. Und ich habe dort gemerkt, okay, Tolga, das schaffst du jetzt nicht, noch weitere 10 Jahre nur am Tresen zu stehen. Das macht deinen Rücken nicht mit, da hast du keinen Bock drauf. Und da war halt klar, okay, entweder ich mache jetzt einen eigenen Laden auf oder ich mache was anderes. Sprich, ich gehe noch eine Produktionsstufe zurück und röste. Da habe ich mich angefangen, so mit dem Gedanken zu spielen und Ladenflächen anzugucken, aber war damals noch überhaupt nicht so weit, glaube ich. So. Zum Glück hat es nicht geklappt. Ach nee, Entschuldigung. Bevor ich im Leonar war, waren wir noch in der Speicherstadt-Rösterei, Philipp und ich. Auch noch. Stimmt.
Nochmal zurück.
Nach dem Black Delight sind Philipp und ich in die Speicherstadt-Rösterei gewechselt. Sind dann dort aber beide... Aber
wie süß, dass ihr das alles immer zusammen gemacht habt. Und jetzt seid ihr auch immer noch
zusammen. Dort sind wir beide nach einem halben Jahr, ich nach einem halben Jahr, er nach einem Dreivierteljahr raus, warum auch immer. Und dann haben sich unsere Wege erstmal getrennt und Philipp ist zum Malkönig gegangen. Als Ingenieur war das halt ein Traumjob für ihn. Und er war dann bei Malkönig und ich, genau, Leonar. Und übers Leonar kam dann irgendwann das Angebot, da stand auf einmal Pingo vor mir im Laden wirklich und meinte, hey, wir sind Quixote. Ja, ich weiß. Pingo hatte sich sehr schnell in der Hamburger Szene einen Namen gemacht hier.
Wie lange lief das da schon? Also seit wann macht der das?
Weißt du das? Ich glaube, das war, als er zu mir kam, waren die so ein Jahr, anderthalb Jahre alt. Mhm. Ich glaube, die haben, weiß ich nicht, 2011 angefangen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich daran erinnern, dass Pingo hier in Hamburg im Tore Faktum, das ist quasi das Tore Faktum, das ist jetzt auch eine Rösterei, die es immer noch gibt, gegründet hat. Es war aber damals so eine Geschichte, wo Behinderte mitgearbeitet haben und der Träger war irgendein Verein, ich weiß es nicht mehr. Und er hat dann, während er dort war, eine Messe veranstaltet, auch hier in Ottensen, die Coretto. Das war eine super, super schöne Specialty-Messe. Und das muss so 2011 gewesen sein oder so. Und kurz danach haben sie Quixote gegründet. Und dann gab es Quixote. Quixote war ein Pingo, seine damalige Freundin Steffi. Und dann hatten sie noch jemanden, der ihnen immer wieder ausgeholfen hat oder ihnen den Arsch gerettet hat, quasi, wenn sie in Urlaub mussten oder so. Das war der Andi, Andreas van der Heijden. Und dann haben sie mir gefragt, ob ich da mitmachen möchte bei Quixote. Und für mich klang das halt super, weil es war weg vom Tresen, hin zum Rösten, wie geil. Und es ging in Richtung Selbstständigkeit, weil es halt ein Kollektiv war, wo quasi es keine Angestellte geben sollte, sondern ein gleichberechtigtes, basisdemokratisches Kollektiv. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, oh Mann, irgendwie haben die Chefs alle einen an der Klatsche, die spinnen doch alle.
Same shit, but different.
Ja, ganz überall. Genau so. Ich kann dieses Angestellten-Dasein nicht mehr haben. So. Ja, und dann habe ich bei Quixote angefangen und war auch fast 3 Jahre dort.
Und da hast du dann hauptsächlich geröstet?
Ja, wir haben ja jeder alles gemacht, so ein bisschen quasi. Also ich habe dort das Rösten erstmal gelernt. Ich war für die Gastrokunden zuständig, auch für die Verkostung. Die Grafik haben wir selber gemacht. Um Importe haben sich Pingo und Steffi hauptsächlich gegründet. Quixote war eine Direktimport-Rösterei. Das heißt, sie kaufen nur direkt von Kooperativen und kümmern sich auch noch selber um die Verschiffung und Verzollung und den ganzen Kram. Sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
Da und steckt alles komplett transparent, ne?
Ja, transparent. Also du kannst jetzt nicht reingehen und einen Geschäftsbericht sehen, das nicht. Ne? Ja, ja. Aber sie posten schon, wie viel sie gezahlt haben für den Kaffee und wo der herkommt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr transparent auf jeden Fall. So transparent du es eigentlich als Firma machen kannst. Ja. Ja. Und meine Aufgaben bei Quixote, ja. Hauptsächlich war es eigentlich, ich war so ein bisschen für die Zubereitung zuständig, auch wenn wir irgendwie mal eine Messegeschichte oder irgendwas anderes hatten, war das eher mein Fall. Ich war für die Gastro zuständig, aber das Hauptding war Rösten. Wir haben halt echt viel geröstet und es wurde auch immer, immer größer und kamen neue Leute dazu und ja.
Wie hast du das Rösten da gelernt? Also war das schon so, dass ihr sehr lange auch zusammengeröstet habt oder ging das super schnell?
Pingo ist so ein super pragmatischer Typ, der schmeißt sich einfach ins kalte Wasser. Ich habe einen Zettel, also damals gab es noch keine Monitoranbindung oder so. Ich habe einen Zettel bekommen, da stand halbminütlich eine Temperatur. Und wir hatten damals einen Topa-Röster und die Steuerung war ein Kugelventil am Gashahn, was wir selber eingebaut hatten. Darüber hast du die Flamme gesteuert, weil der eigentlich nur an und aus hatte.
Ach was.
Und dann saßt du da an diesen Kugel, also an diesem Ventil und hast die Flamme verändert, musstest halt auch gucken, optisch, ob die Flamme sich verändert. Und hast dann geguckt, halbminütlich, ob du die Temperatur eingehalten hast. Wenn man sich jetzt im Nachhinein von damals die Rate of Rise, Röster wissen jetzt, wovon ich rede, die Rate of Rise angucken würde, das wäre bestimmt echt so ein Zickzack, total wahnsinnig, mal zu schnell, mal zu langsam, aber ja, so haben wir damals geröstet.
Und jede Röstung halt auch anders irgendwie, ne?
Also für damalige Verhältnisse war das schon sehr akkurat. Das hat kaum jemand gemacht, dass Temperaturen aufgeschrieben wurden und die halbminütlich verglichen wurde. Rösten hieß früher, ich schmeiß die grünen Bohnen rein, mach die Flamme an, geh nach vorne, mach nochmal 3 Kapus für die Kunden, komm nach hinten, guck mir kurz die Farbe an, oh, es knackt raus. Das war Rösten früher. Ja. Also und da war Quixote schon ganz weit vorne. Pingu hatte sich da schon ganz gut weitergebildet gehabt. Und dann, ja genau, später kamen neue Röster, Monitoranbindung und dann konntest du halt anhand von einem Graphen auf einmal sehen, wie der Temperaturverlauf genau ist und dann wurde das Ganze viel akkurater und genauer.
Ja, also ist ja ganz abgefahren, was man da jetzt alles auch sehen kann, nachvollziehen kann.
Aber viel besser, finde ich. Also die in Sachen Reproduzierbarkeit hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan beim Rösten.
Also auch wirklich jetzt kürzlich erst, ne? Also weil ich kenne das auch nur mit 2 Hebeln und ja. Cropster war jetzt quasi die komplette digitale Rückverfolgung haben wir, glaube ich, auch erst Anfang des Jahres oder so eingesetzt. Und vorher war es wirklich nur so mit handgeschriebenen Röstprofilen oder so,
ja.
Die so mit dokumentiert waren.
Wenn ich jetzt beim Cupping aber merke, was für Einflüsse kleine Änderungen haben am Airflow oder sonst was, dann ist es halt wirklich, war das Wilder Westen damals. Ja. Aber es hat niemanden gestört. Ich meine, man muss aber auch sagen, dass damals auch noch die Rohkaffees nicht so sauber waren wie jetzt und auch die Röstung nicht so hell waren wie jetzt. Und du hast einfach, ja.
Ja, das eine beeinflusst ja das andere.
Genau.
Das also wenn du keinen guten Kaffee hast, ist es halt auch nicht so schlimm, wenn du den halt ein bisschen verröstest. Weil
obwohl wir hatten schon sehr geile Kaffees. Ja. Naja.
Naja, ja. Egal. Jetzt können wir aus den sehr geilen Kaffees auch noch ein bisschen mehr rausholen.
Ja, jetzt kann man das einfach diese...
Es wird halt super wissenschaftlich jetzt.
Es wird super wissenschaftlich, wenn du halt dich darum bemühst, diese letzten 10, 15, 20% noch rauszukitzeln. Also du kommst mit, das ist wie bei allen Sachen, du kommst mit relativ wenig Aufwand an einen guten Punkt, wo du sagst, das ist lecker. Mhm. Und wenn du dich von da aus noch verbessern möchtest, dann wird es der Aufwand immer viel größer als das, was letztendlich dabei rauskommt. Ich vergleiche das immer mit einem Fahrrad so. Du kannst für 500 Euro ein gutes Fahrrad bekommen, das meinetwegen 10 Kilo wiegt oder 12 Kilo wiegt. Und sobald du leichter werden willst, wird es auf einmal viel teurer, bis du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du sagst, ich möchte einen Sattel haben, der 20 Gramm leichter ist und deswegen kostet der 500 Euro mehr, so als dummes Beispiel jetzt. Aber und so ist es eigentlich in allen Bereichen, wenn du in diese totale Oberklasse, in dieses Nerdtum eintauchen möchtest und die letzten paar Prozent noch rausholen willst, dann wird es sehr, sehr aufwendig.
Ja, also so aufwendig, dass es sich dann vielleicht
auch eigentlich nicht mehr lohnt. Da reden wir jetzt im Kaffeebereich eher über Competition-Cafés oder sowas, wo du es halt machen musst. Oder du bist einer von den wenigen Röstereien, die wirklich die Kundschaft haben, die 60 Euro für 250 Gramm Kaffee zahlen. Ja. Da gibt es halt ein paar Gardelli oder Five Elephant, wenn die mal Geisha haben oder irgendwas, da gibt es Kunden, die zahlen das. Ich weiß nicht, ob One Take das reinkriegen würde. Wenn ich jetzt irgendeinen Kaffee kaufen würde, den ich für 60 Euro das Tütchen verkaufen müsste, weiß ich nicht, ob ich die Kundschaft habe dafür.
Aber hättest du mal Bock drauf?
Ich habe da Schwierigkeiten mit, ehrlich gesagt, wenn es so wenn es in so eine Richtung abstrakten Boutique-Kaffee geht. Finde ich das, also ich kann aus Nerd-Sicht kann ich das verstehen, warum das lecker ist.
Ja.
Aber das verstehen halt auf dem Niveau ganz, ganz, ganz wenige Leute. Das, also wenn ich jetzt beim Bier oder bei Wein, hört es bei mir halt auch ganz schnell auf, dass ich irgendwann sage, bis 20 Euro Flasche schmecke ich den Unterschied. Mhm. Aber du kannst mir da jetzt irgendwie eine 200 Euro Flasche hinstellen und ich würde auch sagen, ja, ist lecker. Mehr aber auch nicht. Ne? Und beim Kaffee ist es genauso und ich persönlich, aber das ist ein persönliches Problem von mir wahrscheinlich, womit ich mich auseinandersetzen müsste. Ich hätte ein Problem damit, einen Kaffee anzubieten, der 60 Euro für ein kleines Tütchen kostet. Ich finde das dekadent. Ich möchte damit jetzt aber nicht sagen, dass diejenigen, die es machen, dekadent sind. Wie gesagt, das ist irgendwie so ein persönliches Problem, was
bestimmt in meiner Kindheit irgendwie zusammenhängen. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, ne? Wir können da ganz weit zurückgehen und das mal.
Ja, aber das möchte ich nicht.
Ja. Nee.
Ich habe jetzt schon irgendwie teure Sachen, die über 10 Euro liegen und die sind saulecker und momentan reicht mir das. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Ja. Aber die nächste Station war dann auch wirklich One Take.
Nach Quixote, ich bin bei Quixote rausgegangen. Jetzt kriegen wir Besuch von Philipp. Ja. Der macht jetzt gerade die Tür auf. Der Philipp Meyer, der mich seit 15 Jahren begleitet, kommt genau in diesem Moment jetzt gerade in die Tür herein.
Ja, wir machen nämlich One Take, ne?
Wir machen One Take. Es wird nicht geschnitten, ausnahmsweise mal bei diesem normalerweise schon. Und da kommt er herein. Ein Mann aus Stahl. Meyer Machines ist nicht nur ein Name.
Nein, da ist er. Ich habe ihn gesehen, er existiert.
Ich habe gerade unseren Werdegang erzählt aus dem Kindergarten Kaffee Knut bis hierhin.
Ach Mensch.
Ja. Ja. Der Philipp Meyer. Ja.
Toller Werdegang auf jeden Fall.
Ein großartiger. Du kannst ja einmal kurz hier ins Mikrofon Hallo sagen, wenn du möchtest.
Hallo.
Eine Stimme wie Conan der Barbar. Ja. Als ich bei Quixote rausgegangen bin, war für mich irgendwie klar, jetzt muss das eigene Ding kommen. So, ich war ausgeschlossen, dass ich nochmal in ein Angestelltenverhältnis gehe, weil ich einfach nicht mehr dran geglaubt habe, ehrlich gesagt, dass ich das kann.
Mhm. Ich glaub, kannst du dich nicht unterordnen?
Nee, also nicht, wenn ich nicht einverstanden bin damit, dann nicht. Und es kann ja sein, dass du fachliche Differenzen hast, das geht noch, aber manchmal hast du auch wirklich menschliche Differenzen, dass du einfach sagst, Digga, das, was du gerade machst, das geht nicht und das will ich nicht mitmachen. Mhm. Da habe ich Schwierigkeiten mit, da einfach mitzumachen. Und wir hatten, egal in welcher Station das jetzt war, aber es gab Situationen, wo ich einfach gesagt habe, das kann ich nicht so tragen, will ich nicht machen.
Ja, und gerade beim Kaffee, also wenn du jetzt als Barista irgendwie auch vor Leuten stehst und das quasi, also was leben muss, was vielleicht gar nicht so unbedingt deine Philosophie ist, ist ja dann auch ein bisschen schwierig.
Das erstens, zweitens aber auch wirklich im menschlichen Miteinander, im Umgang mit Angestellten oder Kollegen oder Personal oder wie auch immer. Da gibt's, da bist du ja dann auch manchmal in verantwortlicher Position und musst trotzdem das tragen, was dann die Person über dir irgendwie sagt und macht und dich dann hinstellen und das rechtfertigen. Und nein, nicht mehr. So, und dann war ganz klar, ich mache mein eigenes Ding. Und zeitgleich war Philipp, der nach Mahlkönig bei in Richtung Maschinenhandel schnuppern wollte und deswegen halt hier bei einem Hamburger Maschinenhändler gearbeitet hat, bei Espresso Pool, war da auch an dem Punkt, dass er gesagt hat, so, ja, ich wäre jetzt soweit. So, ich habe ja, dann lass mal zusammen machen. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Und haben
wann
halt,
war das?
Das war vor, ja, so vor viereinhalb Jahren. Wann war denn das? 2014?
Anfang des Jahres 2015 haben wir angefangen und treffen, weißt du noch?
Anfang des Jahres 2015, ja genau, da haben wir uns die ersten Male zusammengesetzt, da waren wir auch noch zu dritt.
Ach.
Also es gab noch jemand Drittes. Ganz früher waren wir sogar zu viert, aber der Vierte ist dann relativ schnell ausgestiegen. Das Grundkonzept war eigentlich, wir decken das alles ab. Wir machen eine Rösterei, wir machen Maschinenhandel und wir machen eine Gastronomie und wir machen eine Kaffeeschule. Das war das Grundkonzept. Mhm. Was eigentlich auch ganz geil gewesen wäre, zu viert. Aber
und jeder hatte da dann halt auch so seinen
jeder hatte seinen Schwerpunkt. Ja. Genau, jeder hatte seinen Schwerpunkt. Aber es wäre dann eine große Firma gewesen. Und eigentlich ein sehr schönes Konzept. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein gesehen, wäre es ein bisschen zu früh vielleicht für uns gewesen. Und ja, die anderen beiden sind dann auch im Laufe der Zeit ausgestiegen. Und übrig blieben dann Philipp und ich. Und für uns war klar, dass wir auf jeden Fall erstmal keine Gastronomie machen wollen. Mhm. Einfach, weil wir beides Familienväter sind. Und ja, viele unterschätzen das. Eine Gastronomie ist ein Job für ein Vollzeitjob für sich. Und eine Rösterei, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ist ein Job für sich, Vollzeit. Mhm. Wenn du beides gleichzeitig machst, dann wirst du beidem erstens, glaube ich, nicht so richtig gerecht.
Ja.
Und ja, steuerst halt mit Vollgas auf den Burnout so.
Ja, also weil Gastronomie alleine ist ja schon oft 24-7, besonders so die ersten Jahre.
Ja, definitiv. Definitiv. Und wenn du dann noch eine Rösterei nebenbei hast.
Also das ist jetzt nicht in Ordnung.
Zu laut?
Ja, ist egal.
Sollen wir nach vorne gehen? Abi?
Entschuldigung, bitte.
Ja, Philipp hat gerade Verdauungsprobleme. Nee, er muss gerade einen Filter spülen.
Hier wird halt auch gearbeitet, ne?
Ja, wir sind in den Räumlichkeiten jetzt hier gerade von OneTech und Meyer Machines und wir sitzen hinten in der Werkstatt, weil vorne im Büro, dadurch, dass wir zu Anfang an hier gleich erstmal die komplette Deckenabhängung runtergerissen haben, weil wir hier war so eine klassische Bürodeckenabhängung, diese Platten, die aussehen wie Styropor.
Ah, mit so Löchern auch.
Mit so Löchern, genau, in der ganzen Fläche, die haben wir hier rausgerissen und haben diese wunderschönen Balken, die jetzt vorne sind, ne, diese Träger haben wir dann da drunter entdeckt. Siehst du hier, genau, vorne, da sind vorne. So richtig schöne T-Träger.
Auch Balken, aber das...
Dadurch, dass wir die rausgenommen haben, halt es vorne ein bisschen.
Ja, sehr.
Und deswegen sitzen wir jetzt hier hinten in der Werkstatt. In der Werkstatt wird aber leider gearbeitet. Mhm. Auch freitags.
Ja, scheiße. Also eigentlich
halt. Aber ja gut, es ist gleich 12, wir hören gleich auf. Wir haben auch Bier im Kühlschrank. So.
Kein Bier vor 4.
Nee. Außer freitags.
Ja.
Kein 12 vor 12. Entschuldigung.
So. Nee, ist okay.
Ja.
Hätte ich das gewusst.
Also war relativ, wir haben keine Gastronomie aufgemacht, um es kurz zu machen, obwohl wir beide den Wunsch haben, das irgendwann wieder zu machen, weil wir halt beide vom Tresen kommen und es vermissen. Wir werden aber nicht mehr täglich hinterm Tresen stehen wollen. Also mal gucken, wie sich das irgendwann erfüllen lässt. Letztendlich ist es jetzt so, dass Philipp halt mit Meyer Machines Maschinen verkauft, Mühlen verkauft und auch so ein bisschen der Mühlenexperte hier in Hamburg ist. Also sehr, sehr viele Leute kaufen Mühlen bei ihm oder schicken Mühlen hierher zum Reparieren, auch die großen Ketten, weil er halt einfach durch Mahlkönig da eine recht große Expertise hat. Das Ding läuft. Ich habe OneTake, eine reine Rösterei, die halt nur davon lebt, Kaffee zu verkaufen und ich verkaufe das über einen Online-Shop und ich verkaufe das an Gastronomien.
Wie ist das Verhältnis so? Gastro und Online-Shop?
Also von der Röstmenge ist das schon mehr Gastronomie, weil klar, Online-Kunde bestellt 500 Gramm, Gastro-Kunde bestellt 30 Kilo. So. ist nicht ganz leicht. Zumal ich im Online-Business jetzt auch nicht bisher kein Geld in die Hand genommen habe und irgendwie Google AdWords geschaltet habe oder irgendwas. Das heißt, alles, was da reinkommt, ist eigentlich, wie nennt man das, durch natürlichen, also ja, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Community. Durch Werbung über Interviews, Podcasts, wie auch immer, OneTech.coffee. aber es ist auch jetzt nicht wenig. Also mich wundert es halt immer wieder, ich bin immer noch an dem Status des Neugründers, der sagt, da bestellt jemand Kaffee bei mir. Woher kennt er mich? Wie geil. Ja. Also das ist halt immer noch so bei mir.
Und, guckst du, verteilt sich das auch ganz gut so auf ganz
voll.
Deutschland?
Komplett Europa, Deutschland. Europa sehr wenig. Wir haben ja auch inzwischen in jedem Land wirklich gute Röstereien, dass man echt, also ich habe Online-Handel und wir verschicken Pakete quer durch die Republik, ist ja schon schwierig genug. Kann ich aber bei Produkten wie Specialty Coffee, wo du halt wirklich schwierig rankommst in deinen Orten, sehr gut verstehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht meinen Käse oder Wasser irgendwie online bestellen und mir das liefern lassen, so, aber bei Kaffee kann ich es verstehen. Aber ich muss jetzt keinen Kaffee nach Holland schicken. Da gibt es genug gute Röstereien oder in Dänemark gibt es genug gute Röstereien. Und klar kommt es mal vor und man möchte mal was probieren, aber die regelmäßigen Kunden sitzen ganz klar in Deutschland. Da aber wirklich über die ganze Republik verteilt. Ähnlich auch wie mit den Gastronomiekunden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich viele Gastrokunden in Hamburg habe und weniger außerhalb, sondern es ist mehr außerhalb eigentlich. Einfach weil wir in Hamburg sehr viele Röstereien auch haben. Und
ja, okay, das stimmt.
Verhältnismäßig viele Röstereien hier auch haben. Und viele. Und es gar nicht genug Läden so gibt, dass man.
Quasi.
Ja. Und ich bin auch ein schlechter Vertriebler. Das kommt dazu.
Ja, aber du kannst auch gut quatschen.
Ich kann gut quatschen, aber ich kann nicht gut verkaufen. Ah. Also ich gehe in einen Laden rein und sage, hi, was für einen Kaffee habt ihr? Und dann sagen sie, ja, wir haben den und den Kaffee. Und seid ihr zufrieden damit? Dann sagen sie, ja. Und das war mein Akquisegespräch. So. Mehr okay, geht nicht. So. Ich röste auch. Echt cool. Ja, ja. Okay, ich nehme Cappuccino. Tschüss. So, mehr kommt. Also, ich bin sehr schlecht im Verkaufen. Bisher ist es immer so, dass die Kunden, die ich habe, sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden und finden das Produkt geil und kommen daher zu mir. Aber ich schaffe es nicht, in einen Laden reinzugehen und dir was zu verkaufen. Mhm.
So mit einer Probepackung.
Ja, das muss ich lernen.
Probier den auch mal aus. Ja, genau. Das musst du lernen. Also
ja, muss ich letztendlich machen, um zu wachsen.
Und du willst schon auch noch wachsen.
Definitiv. Also es gibt keinen Grund, nicht zu wachsen, solange ich das so, solange ich meine Arbeit so machen kann, wie ich sie jetzt mache. Ich bin mit der Art und Weise, wie ich arbeite, sehr zufrieden. Ich bin mit der Art und Weise, wie ich Kaffees kaufe, wo die herkommen und dem Ganzen drum und dran, sehr zufrieden. Und solange das sich das skalieren lässt, habe ich da absolut nichts dagegen zu wachsen. Ja. Also Wachstum ist schön. Ich kann mehr Leute einstellen. Philipp und ich haben einen gemeinsamen Angestellten, der einfach geiler... Der
für euch beide alles macht.
Na, der ist wirklich einen Tag bei mir und einen Tag oder zwei Tage bei Philipp. Und das ist ein geiler Typ und wir drei zusammen hier machen Spaß und Philipp hat jetzt noch jemand im Büro, das ist auch eine alte Freundin von uns und das macht noch mehr Spaß, wenn du einfach noch mehr Leute, die du nett findest, um dich herum schaffen kannst und denen auch Geld bezahlen kannst, dafür, dass die arbeiten, das ist ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt, und deswegen wachse ich da sehr gerne.
Ja. Wie ist denn beim Kaffee-Einkauf so dein Ansatz? Also ist das alles Direct Trade, Bio, Fair Trade oder also worauf achtest du da, wenn du den Kaffee kaufst?
Das allererste, worauf ich geachtet habe, nachdem ich bei Quijote rausgegangen bin, war, ich setze mir absolut keine Reglementierung bei irgendwas. Das war das allererste, was mir wichtig war, weil wir bei Quijote bedingt durch das Konzept sehr beschränkt waren in unserer Auswahlmöglichkeit. Wir haben nur von Kooperativen gekauft. Wir haben auch eigentlich nur Blends von den Kooperativen gekauft, damit das Geld sich auf alle verteilt. Also auch keine Microlots von einem einzelnen Farmer. Und es war auch nicht möglich, überhaupt von einem Single Estate oder Farmer zu kaufen. Und es durften auch nur Direktimporte sein. Und das macht die Auswahl natürlich sehr, sehr, sehr gering. Und ich habe es jetzt als allererstes erstmal genossen, die komplette Palette der Möglichkeiten zu haben. Und die ist inzwischen ja auch riesig. Also verglichen mit vor 5 Jahren, 6 Jahren, wie viel Rohkaffee auf dem Markt ist.
Ja. Und wie guter viele Rohkaffee. Kleine Importeure auch überall
ganz genau. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und was ich halt mache, ist, ich versuche bei dem Rohkaffee-Einkauf, oder nicht versuche, ich kaufe das, wo ich mir denke, dass ich das vertreten kann. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Rohkaffeehändler, die hier in Hamburg sitzen, wo inzwischen bei den meisten Rohkaffeehändlern auch Kollegen, ehemalige Kollegen von uns sitzen, die wir ganz gut kennen und wo du sagen kannst, dem vertraue ich jetzt auf eine Art und Weise, auch wenn es ein großer Händler ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen ehemaligen Kollege von Philipp von Mahlkönig, der Christian Klatt, der sitzt bei List und Beißler. Janine, mit der wir, und auch der Michael, die sitzen bei Rehm. Mitch, der früher für Black Delight geröstet hat und so, der ist jetzt Röster bei Hakovko. Und Simone König ist bei Coffee Imp. Das sind alles Leute, die ich schon lange kenne, die ich gut kenne, wo ich weiß, die haben ungefähr die gleichen Werte wie ich oder ticken so ungefähr so ähnlich wie ich. Und wenn ich dann am Telefon bin und sage, was hast du für mich? Und die empfehlen mir was und wo kommt der her? Und die erzählen mir was, dann glaube ich denen das erstmal. So, und dann habe ich kein Problem damit, bei Rohkaffeehändlern zu kaufen, erstmal. Bei Rohkaffeehändler ist es ein Job für sich auch wieder, so wie Gastronomie ein Job für sich ist und so wie ein Röster ein Job für sich ist, werde ich nicht als One-Take anfangen, Direktimporte zu machen. Weil ich einfach bei Quijote gesehen habe, was für ein Aufwand das ist. Und da stecke ich überhaupt nicht drin, das möchte ich nicht machen. Ich möchte rösten und das möchte ich gut machen und damit beschäftige ich mich. Und den Rohkaffeehandel machen sehr, sehr gerne andere für. Und da zahle ich dann auch einen Aufpreis für. Klar, natürlich zahle ich einen Aufpreis, wenn ich beim Rohkaffeehändler kaufe, weil der einfach seinen Job macht. Ja. So. Bei Quijote hatten wir das Glück, dass die Kaffees, die wir gekauft haben, ein bisschen günstiger waren, als wenn wir sie über einen Händler gekauft hätten. Aber dafür hatten wir halt den Arbeitsaufwand.
Ja.
So, und wenn du den dann halt gegenrechnest, dann kommst du auf das Gleiche bei raus. So gesehen bin ich da voll cool mit und habe jetzt zum Beispiel meinen Hauptkaffee, von dem ich am meisten verballere für die Blends. Das ist in Brasil. Das ist, kommt von einer Farm, ist ein Yellow Bourbon, ist natural, kommt von einer Farm aus Brasilien. Ich habe jetzt aber nicht im Kopf, welche. Den habe ich jetzt zum Beispiel über Kaffee Imports gekauft. Und da kann ich unmöglich einen Direktimport mitmachen, weil ich davon aktuell 80 Sack im Jahr brauche. Mhm. Wenn du einen Direktimport machst, dann zahlst du im Vorfeld, also bei Quijote war es zum Beispiel so, dass wir 60% von der Gesamtsumme gezahlt haben und die restlichen 40%, sobald der Kaffee auf dem Schiff war. Das heißt, du zahlst die komplette Ware auf einmal und brauchst dann ein Jahr, um das zu verkaufen und das Geld wieder reinzubekommen. Das heißt, du brauchst zum Start viel Kohle. Quijote, Quijote hatte das. Die konnten das machen, deswegen konnten sie auch Direktimporte machen. Ich kann das nicht machen. Ich kann keine 80 Sack Brasil bezahlen und dann über ein Jahr langsam die Kohle wieder reinholen. Das, die Kohle habe ich einfach nicht.
Wie läuft das denn dann, wenn du es über einen Importeur machst?
Du sagst, ich brauche 80 Sack Rohkaffee. Er sagt, alles klar, ich reserviere sie dir. Dafür zahlst du eine kleine Gebühr, die wirklich sehr überschaubar ist. Und dann rufst du immer kontraktweise ab. Du sagst, ich brauche jetzt 10. Und dann schickt er dir 10 und du bezahlst 10.
Ah, ja, okay.
Und dann verkaufst du die 10, hast wieder Geld und kaufst wieder 10. So, und mit den, ich nenne sie jetzt mal Volumenkaffees, also die, die von denen man viel macht, funktioniert das bei den meisten kleinen Röstern nur so. Und auch wenn ich wachse und mehr Geld habe, kann ich es trotzdem nicht machen, weil dann auch natürlich der Bedarf, brauche ich nicht mehr 80 Sack, sondern 300 Sack. So, der kostet 5 Euro das Kilo der Brasil, 60 Kilo Sack, das heißt du hast 300 Euro pro Sack. Ciao, Philipp. Du hast 300 Euro pro Sack und das mal 80 sind dann, lass mich lügen, 3 mal 8 sind 26.000 Euro. Habe ich das jetzt richtig gerechnet?
Keine Ahnung.
Egal, lass es einfach mal 25.000.
Sehr, sehr viel.
So, 25.000 Euro habe ich einfach nicht. So, habe ich nicht. Und deswegen funktioniert es nur so. Die meisten anderen Kaffees hole ich von kleinen Importeuren aus dem jeweiligen Land. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Kenianerin hier in Hamburg, die verkauft Kaffee aus Kenia, von der Region, wo sie herkommt. Von ihr beziehe ich Kaffee, Kenia-Kaffees. Im Moment habe ich 3 Stück von ihr. Ihre Eltern sind selbst Teil einer Kooperative und sie hat vor ein paar Jahren dort angefangen zu sagen, Leute, lass mal aufhören, den Kaffee an lokalen Markt zu verkaufen, sondern wir verkaufen den Kaffee jetzt nach Deutschland und nach Europa und ich mache das.
Und das sind auch geile Qualitäten? Also
ja. Ich habe eine AB-Qualität von ihr, die ist preis-leistungsmäßig super geil. Also ich habe einen Kenianer im Shop, den habe ich halt schon seit Anfang an das ganze Jahr über, weil Kenia auch eine Zwischenernte hat, habe ich das ganze Jahr über da. Der kostet 8,20 Euro, was für einen Kenianer sehr, sehr günstig ist und dafür ist die Qualität super.
Ja.
Du kannst ihn natürlich nicht mit einem 14 Euro Five Elephant Kenianer vergleichen, das nicht. Aber ich habe jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel auch noch eine Doppel-A-Qualität, den haben wir gerade getrunken. Das war auch die erste Röstung. Also geht noch ein bisschen mehr, aber der ist schon sehr lecker, finde ich. Und ich habe auch einen Peaberry von ihr gekauft dieses Jahr. Also die hat schon schönes Zeug. Weil langsam auch die Nachbar-Washing-Stations und Kooperativen sehen, hey, die machen da ganz gute Arbeit. Wir wollen auch an sie verkaufen. Ach, und dann kann sie halt irgendwie kleinere Lots, also sie fängt jetzt gerade an, auch kleinere Lots von den Nachbarn quasi mit nach Deutschland zu bringen.
Ja.
Dann habe ich einen super geilen Typen aus Guatemala, Marcos von Los Amigos, der Guatemala anbietet zum Beispiel. Der war, letzte Woche hier. Der macht das seit 3 Jahren. Der Typ ist voll jung, 25, zweites Kind auf dem Weg und dann hat eine Rohkaffeefirma. Total interessant. Und hat sich jetzt auf 2 Farmer beschränkt und hat dieses Jahr wirklich, war 7 Monate in Guatemala, hat dort vor Ort, jetzt klopft es gerade. Ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen.
Ja.
Du musst mitkommen, weil wir sind verkabelt.
Ah ja, okay.
Oder machen wir jetzt einen Stopp? Machen wir Stopp?
Nein, okay. Das ist so one check.
Johannes, komm rein.
Hallo.
Hi. Du bist mitten im Podcast. Komm rein. Shit. Was kann ich für dich tun?
Ich schneide dich auch nicht raus. Hallo.
Das ist Johannes. Johannes ist ein alter Kumpel von uns. Der hat in Wien 2010 oder wann hast du das? Das Café Modul. 2012 das Café Modul aufgemacht gehabt. Eines der ersten Specialty-Läden in Wien. Und er war einer von den Vieren, von denen ich. Ich hatte ja zu Anfang erzählt, wir waren 4 Leute. Er war einer von denen, der dann ausgestiegen ist, weil er meinte, er muss ein Medizinstudium machen. Herr Dr. Runge.
Ja. So spielt das Leben.
Ja, was kann ich für dich tun?
Ich wollte Kaffee holen.
Ja, bedien dich, nimm dir, was du brauchst. wir machen hier weiter.
Viel Spaß.
Warte, wir müssen uns. Ja, so?
Wieso?
Wieso? Okay, wir müssen ja die Verkabelung.
Wir sind gerade ein bisschen um uns rum.
Wir sind gerade verkabelt und müssen gucken, wie wir uns wieder hinsetzen. Ja, ohne.
Hat funktioniert.
Ja. Ich mag das One-Take-Konzept ganz gerne. Das macht das doch alles ein bisschen lebendiger.
Ja, total. Ne?
Also,
ja.
Ist auf jeden Fall ganz gut. Und du hast weniger Arbeit beim Schneiden.
Das ist richtig super. Ich muss es eigentlich gar nicht mehr hören.
Nee,
das ist wahrscheinlich dann der, den ich heute Abend einfach
veröffentliche. Du kannst direkt einfach hochladen.
Ja.
Ja, brauchst du nicht anhören, ist super. Ist One Take sitzt immer, ist Qualität.
Warum machst du den nicht live?
Warum wir denn das nicht live machen?
Das kann ich noch nicht.
Da fehlen uns die technischen Möglichkeiten. Ich mache parallel, das weiß sie nicht, gerade per Facebook hier live
im Stream.
Aber sieht ein bisschen langweilig aus. Wir sitzen ja nur rum.
Ja. Aber sonst. Haben ganz viele schon gesagt, ich soll das auch mal über YouTube und sowas machen.
Ja.
Aber das ist ja super viel Arbeit.
mit Video dann noch und Schnitt.
Ja, ja.
Ja, wollte ich ja auch mal machen.
Ja, genau. Voll die gute Idee, mega geil, kommt bestimmt richtig gut an.
Und dann habe ich mir Premiere, also ein Schneideprogramm für Film runtergeladen, was ich im Studium damals mal gelernt habe. Ich habe es aufgemacht und dachte mir so, nee. Und dann habe ich auch ein paar Videos auf YouTube hochgeladen von mir. Es waren auch alles One-Takes.
Ja.
So, anders geht es nicht.
Nee, würde ich auch nicht machen. Also, wer weiß, was die Zukunft bringt.
Ja, vielleicht aber ist gerade, ja, der Sinan zum Beispiel, der Sinan Muslu kann ja super schneiden.
Ja.
Vielleicht macht er das ja gerne für dich.
Ja.
Oder für mich. Oder
für uns beide. Wir haben schon mal überlegt, vielleicht was zusammen zu machen.
Okay. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Guatemala.
Ach so, genau. Er war 7 Monate in Guatemala und hat wirklich irgendwie wochenlang neben der Washing Station im Schlafsack gepennt, einfach um sicherzugehen, dass die Qualitäten von den zwei Farmern, mit denen er jetzt arbeitet, irgendwie auch wirklich stimmen. Und ich habe neulich geröstet und gekappt. Moin!
Hallo!
Die gehen wir eben rüber, die Tempermatte holen.
Okay. Ihr kennt euch?
Nee, aber irgendwie gibt es hier eine Tempermatte, die er bestellt hat.
Meine Mutter hat die bestellt, Sandra Marcher.
Okay. Bei Philipp wahrscheinlich. Schaut mal, ob ihr was findet. Wir sind mitten im Geschäft. Das ist live und ungeschnitten, würde Thomas Gottschalk sagen. Das ist einfach lebendig. So.
Da kann alles passieren.
Ich hatte dieses Jahr einen Kaffee aus Ruanda von einem Typen, der in Ruanda irgendwie sich seit ein paar Jahren in eine Washing Station eingemietet hat und dort selber den Kaffee prozessiert. Ich habe Indien von den Indie Roasters hier aus Bielefeld, die selber Kaffees, also seit langen Jahren mit den gleichen Farmen Direct Trade machen aus Indien. Ich habe von Lopo Kaffee Express in Kiel, habe ich den Brasil Bobolink irgendwie ein paar Sack bekommen dieses Jahr. Die sind in so einer Vereinigung drin, die heißen Roasters United und machen Direktimporte. Ich habe viele, viele Kaffees einfach, die so über kleine Händler kommen. Ich habe El Salvador. Viele aus der deutschen Kaffeeszene kennen Rodolfo. Rodolfo macht Kaffees aus El Salvador, handelt mit denen, super geile Qualitäten hat er da. Also ne, das kommt von ihm und so weiter. Also,
ja, also grundsätzlich kannst du schon eigentlich zu jedem Kaffee, den du hast, irgendwie kurz auch was erzählen.
Ich kann auch zu den Kaffees, die ich von den Rohkaffeehändlern habe, zu allen auf jeden Fall genau sagen, wo der herkommt, auch was erzählen und so weiter. Ja. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch von einem Rohkaffeehändler ein Sample aus Tansania. Das war echt lecker. Echt lecker.
Aus Tansania.
Ja, aber das war die Edelweiß Estate. Und der Name war irgendwie so Edelweiß Estate. Aber irgendwie hatte wohl Intelligencia früher mal irgendwie mit denen gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich mir aber die Webseite angeschaut und dann kam mir das irgendwie so komisch vor. Die haben 3 Estates, also gehört irgendwie so ein Typen, die haben 3 Estates. Edelweiß, das zweite heißt Helgoland. Das hat halt wirklich so eine irgendwie alte deutsche Herkunft, diese Farmnamen, und irgendwie kam mir das alles so ein bisschen komisch vor und nicht sauber. Und da habe ich dann die Finger von gelassen zum Beispiel, wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe.
Also schon viel Bauchgefühl ja auch, ne? Also
sehr viel Bauchgefühl. Alles ist, das ist genau das, was ich meinte am Anfang. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Sorry.
Ja, die ganze Zeit.
Nee, das ist wirklich so ein Problem von mir. Letzte Woche waren ja auch die Rocket Beans hier und wir haben hier eine Aufnahme gemacht und mir fällt halt ein, dass ich im Gespräch den Leuten immer zustimme und dann anfange zu reden, bevor die fertig sind. Das muss ich als Moderator noch lernen.
Ja, da hast du noch einen weiten Weg.
Was?
Da hast du noch.
Was? Ja.
Ja, was wollte ich denn gerade sagen?
Und zwar, das ist das, was ich meinte mit One Take. Ich habe keine Siegel oder ich werfe auch nicht unbedingt so mit Begriffen um mich herum wie Direct Trade oder dies und das und so weiter, sondern ich sage, One Take, ich habe gewisse Werte, nach denen ich Kaffee kaufe, und bitte leg einfach, aber vertrau mir. Vertrau mir, dass
so wie du den Leuten vertraust, genau, sollen sie dir halt auch vertrauen.
So ungefähr.
Also, ja.
Ich mag nichts von diesen Punchlines, die viele Röster benutzen und sagen, guck mal hier, das ist Direct Trade oder wir sind Bio oder wir sind das. Und bei vielen Kollegen ist es leider auch so, liebe Kollegen, wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es halt auch wirklich häufig nur PR. Also Kaffees, die so gekauft werden wie ich, von kleinen Händlern, werden Direct Trade genannt zum Beispiel. Das, weil sie genau
und eigentlich
sagen...
eigentlich sind sie ja nicht wirklich
Direct
Trade. Also weil es gibt ja einen Zwischenschritt.
Nee, es gibt einen Zwischenschritt, genau.
Ja, was völlig in Ordnung ist.
Vollkommen in Ordnung ist, aber tu es nicht. Also wenn du sagst, es ist so, dann muss es so, dann soll es auch so sein. Es muss nicht, generell nicht so sein, aber wenn du es sagst, muss das so sein. Wenn du sagst, ich habe ein Bio-Direct-Trade-Café, dann muss es ein Bio-Direct-Trade-Café sein. Das reicht nicht, dass du den von einem kleinen Händler gekauft hast, der gesagt hat, so, ja, die bauen Bio an. So. Das reicht nicht aus für diese Aussage. Und damit wird da einfach viel Schmuh gemacht heutzutage. Es gibt ja schon diese Diskussion auch schon lange. In Dänemark hat sich zum Beispiel Coffee Collective den Begriff Direct Trade geschützt. Einfach nur, wenn du Direct Trade benutzen möchtest in Dänemark, musst du die anschreiben und wirklich beweisen, dass es ein Direct Trade Kaffee ist. Und dann kannst du den Namen benutzen.
Ach, das ist aber eigentlich
schon interessant.
Gut, also eine safere Nummer einfach.
Wenn sie damit
halt nicht so inflationär einfach verwendet, sondern man überlegt sich wirklich, ist es jetzt wirklich so.
Wenn sie damit gut umgehen, dann ist es eine gute Nummer auf jeden Fall. Ja.
Und ansonsten ist es halt dann doch wieder einfach ein anderes Siegel, was nochmal anders funktioniert.
Ganz
Weil Fairtrade ist auch geil, aber halt...
Deswegen ist OneTake halt, hat OneTake keine Siegel und wir haben keine Sparte auf unserer Webseite, wo wir Direct Trade Kaffees vorstellen oder sowas, sondern wir stehen einfach für einen gesunden Umgang mit allen möglichen Sachen. Zum Beispiel, ich hab immer noch Tüten mit Aluminium. So. Mhm. Und das macht mir selber Kopfschmerzen, aber ich habe noch keine gute. Ich habe noch keine gute Alternative so richtig gefunden. Ich mag diese Form von den Tüten sehr gerne und ich habe viele Verkostungen mit Tüten ohne Alu gemacht und habe einfach festgestellt, dass nach einer gewissen längeren Zeit, 5 bis 6 Wochen, die Tüten ohne Alu einfach rapide abbauen. Also die Kaffeequalität rapide abbaut. So. Und da habe ich noch keine Alternative gefunden. Aber ich bin dran. Und sobald es da irgendwas gibt, werde ich reagieren. Aber ich tue es noch nicht.
Ja, du kannst ja auch nicht von Anfang an alles komplett richtig machen, weil dann fängst du ja irgendwann gar nicht mehr an.
Und ich mache vor allen Dingen aber auch keine Sachen, von denen ich selber nicht überzeugt bin, nur weil sie vielleicht auf dem Papier ganz gut aussehen oder gut klingen. Das ist so ungefähr das Ding.
Ja, aber Kaffeeverpackung finde ich auch sehr schwierig. Also da die richtige zu finden.
Die nächste Frage ist auch wirklich so, also es sind, wenn du jetzt diese klassischen Verpackungen, stotter erstmal hier ein bisschen rum, wenn du die
ist
klassischen...
Ist auch sehr aufregend gerade.
Ja, es ist in gewissermaßen aufregend, weil ich mich jetzt irgendwie mit diesen Aussagen natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne. Mhm. Und man das auch in den falschen Hals kriegen kann. Ja, dann benutzt ja Aluminium. Ja, tue ich. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so viel schlechter ist als diese anderen Verbundstoffe. Also ja, es ist Aluminium erstmal, aber der Aluminiumanteil ist sehr gering. Aber trotzdem ist es erstmal grundlegend scheiße. Sind diese Verbundstoffe aus Plastik und Papier und so weiter, die es woanders gibt, sind die viel besser? Ich weiß es nicht. Nee. Ich habe mal versucht, bei der Hamburger Stadtreinigung da eine Antwort zu bekommen und habe auch E-Mail, ich habe da keine Antwort bekommen leider so. Das wäre mal, wenn es irgendjemand weiß und irgendwie einen Link posten kann oder so in den Kommentaren oder was weiß, interessante Frage. Also,
ja, ich habe auch mal versucht, das irgendwie rauszufinden, wer da irgendwie wie arbeitet, wer welche Ansätze hat.
Ja.
Weil, ich glaube, es ist halt so, dass diese reine Kunststoffverpackung einfach die am besten zu verwertende ist.
Ja, definitiv. Nur Kunststoff.
Nur Kunststoff.
Aber sobald du diese Verbundstoffe hast von Kunststoff und Papier zum Beispiel, die dann aussehen wie eine Papiertüte von außen, so, das kriegst du nicht getrennt.
Nee, genau. Aber funktioniert nach außen hin.
Klar,
nach
natürlich.
Nach außen ist es so, die haben Papierverpackung.
Oh, Papierverpackung mit einem Stempel drauf. Oh ja, voll handwerklich.
Ja. Ich finde das aber auch schade, dass die jetzt nur Plastik
haben. Nochmal, wirklich auch nichts gegen die Kollegen, die das machen.
Du benutzt ja auch Aluminium.
Ich benutze auch Aluminium so. Aber das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie es häufig nicht so schwarz-weiß ist. Das ist gut, das ist schlecht.
Ja.
So, und viele in der Kaffeeszene handeln so, das ist gut, das ist schlecht, ich mache das Gute fertig, aber beschäftigen sich gar nicht weiter damit. So. Und dann benutzt du halt Verbundstoffe, die trotzdem scheiße sind und denkst dir, du bist auf der guten Seite.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ja.
Ja, das ist...
witzig. Hast du von dem Competition-Kaffee von der Eileen noch was eigentlich?
Ich habe noch 4 Tüten hier, aber die Röstung ist schon 2 Monate oder über 2 Monate alt. Wir können gerne probieren, aber die Röstung ist schon über 2 Monate alt. aber ich habe noch was hier. Das war ein Pain in the Ass, um ehrlich zu sein.
Der Kaffee oder diese Vorbereitung?
Beides. Mhm. Also es gab im Januar die deutschen Barista-Meisterschaften 2019.
2020 bin ich mit dabei.
Ach was.
Ja, deswegen frage ich dich.
Ah, okay. Wir reden gleich weiter, wenn das Mikrofon aus ist. Wir haben im Januar 2019 die Barista-Meisterschaften gehabt und die Ankündigung, dass es eine Meisterschaft geben wird, war nicht lange Zeit vorher. Ich glaube, die war Ende November oder so. Das ist für eine Vorbereitungszeit für diese Meisterschaft, die inzwischen sehr, sehr, sehr aufwendig geworden ist, sehr wenig Zeit. Mhm. Und es gab jemanden aus Bremen, Eileen, die gesagt hat, ich möchte gerne mitmachen. Und für jemanden, der noch nie an dieser Meisterschaft mitgemacht hat oder sich auch überhaupt nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt hatte vorher, wie sind die Regeln, was muss ich überhaupt machen und so weiter, für den ist das sehr wenig Vorbereitungszeit gewesen.
Ja.
Und sie wollte aber gerne mitmachen und sie arbeitet bei einem sehr, sehr guten Kunden von mir im Yellowbird in Bremen. Und dann war halt für mich auf jeden Fall klar, ihr das Angebot zu machen, pass auf, ich röste sehr gerne den Kaffee für dich und wenn du Bock hast, trainiere ich dich auch. Mhm. Weil
du hast auch Selbsterfahrung, ne? Du bist auch selbst als
Barista angetreten. Genau, vielleicht das vorneweg. Ich habe 2010 und 2011 bei den Barista-Meisterschaften mitgemacht. Das war aber damals halt wirklich noch ein anderer. Soll ich ausschweifen oder nicht?
Ja,
das war nämlich sehr schön. Pass auf, 2009. Mhm. Entschuldigung, ich habe 2009 zum ersten Mal mitgemacht. Ambiente-Messe in Frankfurt. Ich trat halt mit dem Arabica Blend Espresso vom Black Delight, den ich anfangs erzählt habe, an.
Mit dem Äthiopier drin.
Genau, mit dem Äthiopier drin, also damals noch mit einem Blend angetreten. Und das war halt noch richtig oldschool 2009. Gewonnen hat damals Nana Holthaus Wese.
Ach, Fese, ja, die kenne ich auch. Ja.
Die auf die Bühne kam. Sie war damals, ich glaube, sie war Stewardess mal gewesen. Und sie kam auf die Bühne mit so Halstuch und allem drum und dran und hatte einen Single Origin, den Wilcabamba aus Ecuador dabei gehabt und kam erstmal so auf die Bühne. Hatten den Siebträger wie so ein Mikrofon gehalten und erstmal so eine Flugansage gemacht. So, willkommen, meine Damen und Herren und liebe Juroren, wir fliegen heute nach Ecuador, Wilcabamba, bla 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 bla. Johannes, könntest du ganz kurz die Tür einmal aufmachen? Entschuldige bitte. Und hat halt, die ganze Prise war sehr oldschool. Und sie hat als.
Oldschool, aber super entertaining?
Ja, das oder? Schon, aber halt wirklich ein ganz anderer Schnack. Mhm. 2010 wiederum war es so, dass. In Hamburg, da habe ich auch wieder mitgemacht, da war es wiederum so, dass vier Jungs sich zusammengetan haben. Der Thomas Schweiger, der Thomas Schießel, Wolfram Sorg und Björn Dietrich. Thomas Schießel hatte schon mitgemacht und war, glaube ich, schon mal Baristermeister gewesen. Thomas Schweiger hatte auch schon mitgemacht gehabt, 2009 auf der Ambiente, war da, glaube ich, Fünfter oder so geworden. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, Alter, wir wollen das Ding jetzt auf ein neues Niveau pushen und haben ihre Gruppe Radical Coffee genannt und haben sich Fritz Storm, damaliger Barista, ehemaliger Weltmeister, zum Training geholt, haben sich die Astoria Plus for You Maschine, die damals benutzt wurde, nachgekauft und haben halt zu Tode trainiert. Mhm. 90 Plus Cafés gekauft für die Competition und haben im Gegensatz zu 2009 die ganze Competition auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und Platz 1, 2, 3 und 4 ging an Radical Coffee.
Nein.
Ach, ja, geil. Thomas Schweiger ist damals 2010, glaube ich, zum ersten Mal deutscher Meister geworden, wenn ich mich recht erinnere. 2011 war es dann Wolfram Sorg, 2012 war es wieder Thomas Schweiger. Björn Dietrich, dreimaliger Vizemeister. So. Also die Jungs haben halt das Niveau voll gepusht.
Aber die haben sich zu viert vorbereitet.
Zu viert vorbereitet,
und gemeinsam. Jeder eine andere, anderer Ansatz, andere Performance.
Ja.
Andere.
Ja. Andere Signature-Drinks, also auch ganz abgefahrene Sachen.
Ja.
Thomas Schweiger kam aus der Medizin und hatte so eine Pumpe gehabt mit einem Granulat, womit du den Siedepunkt quasi durch ein Vakuum den Siedepunkt runtersetzt. Also der hat mit einer Pumpe, mit einer Handpumpe ein Vakuum erzeugt und der Siedepunkt von dem Espresso ist dadurch auf 50 Grad oder 40 Grad runtergegangen, wodurch der quasi du eine Reduktion des Espresso geschafft hast. Da war noch ein Granulat mit in der Pumpe, das die Feuchtigkeit aufgesogen hat. Also du hast den Espresso reduziert, ohne dass du ihn gekocht hast und Bitterstoffe freigesetzt hast. Also hattest du die ganzen Aromen, also eine hohe Extraktion auf sehr wenig Flüssigkeit. Und das hat er im Signature Drink verarbeitet. Das war übelst der Shit. Wolfram Sorg hat sich von einem Glasbläser irgendwelche Apparaturen zusammenstellen lassen, mit denen man Destillat gemacht hat. Und es war so abgefahren, was die da alles gemacht haben. Die haben das Niveau ganz, ganz neu gepusht.
Du bist da auch
und angetreten. 2010 bin ich angetreten, bin ins Finale gekommen in Hamburg und bin da Sechster geworden. Das war für mich schon ziemlich geil. Fünfter
war. Wie
viele
Teilnehmer gab es denn? Weil letztes Jahr waren zum Beispiel ja nicht so viele.
Ja, damals gab es noch richtig viele.
Ja?
Ja, damals waren es noch auf jeden Fall immer, immer weit über 10. Ach, weit echt? Über 10, immer. Noch vorher, es gab ja sogar mal regionale Ausscheidungen in Deutschland. Ach, ja. Es gab ja mal Nord, Süd, Ost, West und dann ein Finale und so. Also
in den USA ist das, glaube ich,
immer noch also, so, ja.
Die sind noch ein bisschen größer und so, aber ja. Ja.
Mhm. Und ja, genau, das war so die Zeit, wo ich an Meisterschaften mitgemacht habe. Im Vergleich zu 2009, 2010 hatte ich wiederum auch ein Pacamara Honey aus El Salvador geröstet von dem damaligen Fünften der Weltmeisterschaften, Søren Stiller Markussen aus Dänemark. Also auch für mich damals so ganz anders rangegangen. Und da hat sich ganz viel getan. Also von 2009 auf 2010, ganz anderes Niveau. Auch interessant 2010. da gab es zum ersten Mal, wie ich fand, zum allerersten Mal ein junges, freshes Moderatorenteam auf den Barista-Meisterschaften.
Oh, das ist nicht zu unterschätzen.
Nee, das war Stefanie Heidemann und ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe später auch mit ihm zusammen moderiert. Ein Berliner. Eine richtige Berliner Fresse auch. Ja gut, die beiden hatten damals Hamburg moderiert und ich fand das sehr fresh und angenehm. Und im Jahr darauf, 2011, habe ich nicht mitgemacht, aber die Meisterschaft war wieder in Hamburg im Elbgold. Und der Thomas Kliefoth hat, warum auch immer, damals mich gefragt, ob ich das moderieren will.
Ja, warum auch immer?
Ich weiß nicht wie. Ich glaube, der hat mich da das Jahr davor in den Meisterschaften gesehen und dachte sich, wir brauchen irgendjemanden, der sich mit der Materie auskennt und kam dann durch Zufall auf mich. Wir mussten dann, ich musste mir dann erstmal das Go bei meinem Arbeitgeber holen, bei der Speicherstadtrösterei damals. Die haben es zum Glück auch erlaubt und dann habe ich meine erste Moderation gehabt 2011. Und seitdem moderiere ich eigentlich so die Meisterschaften.
Du die Stimme.
Die Stimme der Meisterschaften. Ja, das ist so quasi zu meinem Werdegang, warum ich mir anmaßen konnte, Eileen zu trainieren. Das war der Bogen, stimmt, wo ich meinte, soll ich weiter aus?
Das ging doch jetzt eigentlich. Aber da ist ja dann, sind ja dann schon 9 Jahre eigentlich dazwischen.
Ja.
Aber in denen du wirklich immer die Meisterschaften moderiert hast? Hast du das immer gemacht?
Nee, es gab ein Jahr, wo ich, es gab ja immer verschiedene Chapter und bei den, natürlich hast du auch immer welche Leute gehabt, die sagten, nee, den Talker wollen wir nicht. Also es gab ein Jahr, wo ich nicht dabei war. In Berlin, da hat ein Radiomoderator das alleine moderiert gehabt. Das war ganz schlimm.
Weil der die Materie auch nicht kannte. Vielleicht.
Der hat im Jahr davor mit mir zusammen moderiert und dann im Jahr darauf das alleine gemacht. Insgesamt war die Meisterschaft oder die Veranstaltung, glaube ich, nicht so geil. Und das, was ich gesehen habe und auch das Feedback war einfach, wenn da jemand oben steht, der nicht aus der Materie kommt, dann funktioniert das nicht.
Und der die Leute vielleicht auch nicht so kennt.
Der die Leute nicht kennt, der die Regeln nicht kennt, der Fragen stellt, die so allgemein sind, dass es denen, die Leute vor Ort halt auch nicht interessiert. Und das, ne, das,
ja.
Ja.
Also, aber gibt es genau. Viele Zuschauer bei so? Also ich war noch nie bei den Barista-Meisterschaften.
Siehst du, warum warst du nie da?
Ja, es ist langweilig.
Weil es langweilig ist. Ja, nee,
nein,
es ist,
überhaupt
nee,
nicht. Aber
doch, doch also, es ist als Zuschauer.
Aber für mich, die aus der Materie kommen,
ja,
voll. Also auf den Weltmeisterschaften zum Beispiel habe ich mir auch ein paar Performances.
Ja, ein paar. Aber dann reicht dir das auch.
Ja.
Also es ist ja immer das Gleiche. Time, hello judges. Oh, I'm so proud to be here because coffee is my passion. I have espresso for you. It's delicious. But you in the audience, you can taste it, but it's delicious. I have cappuccino. It's really great. The milk is from the cow. I know the name, but you can taste it in the audience. It's really delicious. This is my signature. Time. Immer wieder. Immer. Und du sitzt da und guckst es dir an. Und du sitzt da und guckst es dir an. Das ist als Zuschauer schrecklich. Leider muss man ja das sagen. Und
ich habe mir die Barista-Meisterschaften habe ich komplett gestreamt. Die Weltmeisterschaften.
Nebenbei.
Nee.
Du saßt wirklich davor, aber nur die Finals. Oder alle 3 Tage.
Nee, ich glaube nur die Finals und zwischendurch mal ein bisschen.
Klar.
Ja, okay, 6.
Ja, da ist es dann ja auch spannend und so weiter. Aber trotzdem, also ich kenne das aus meiner Erfahrung, als ich mitgemacht habe und irgendwie Freunde vorbeikamen, um sich das anzuschauen oder auch so.
So.
Du guckst dir 2, 3 Leute an und dann gehst du wieder.
Ja.
Ich vergleiche es immer mit einem Formel-1-Rennen, wo du siehst, wie Autos im Kreis fahren Du siehst keine runden Zeiten. Mhm. Du weißt nicht, wer vorne liegt. Und am Ende heißt es irgendwann, der hat gewonnen. Mhm. So ungefähr ist Barista-Meisterschaften zu schauen.
Das hast du vor kurzem auch in einem anderen Interview
gesagt. Ja, genau. Ja, das ist so ein Vergleich, den ich irgendwann mal gemacht habe. Aber der trifft es eigentlich ganz gut so. Weil du weißt nicht, du hast keine Punktzahl. Du verstehst das größte Problem ist, du verstehst überhaupt nicht, wonach die Juroren gehen und warum sie jetzt den und den vorne gesehen haben. Und dann beim Fußball siehst du einen Foul, denkst ja Foul, der Schiedsrichter pfeift Foul, das ist ganz klar. Bei den Barista-Meisterschaften kannst du überhaupt nicht nachvollziehen. Das weißt du ja als Teilnehmer oder Trainer selber auch gar nicht so richtig, worauf liegen die jetzt Wert? Du musst ja eigentlich Input dazu kaufen, indem du halt für einen Tag irgendjemanden da buchst, der dir ganz klar erzählen kann, worauf jetzt gerade Wert gelegt wird. Mhm. Und das sind dann die ehemaligen Juroren oder Leute irgendwie aus diesem Kreis, die da mitmachen, die dir erklären können, der Fokus ist darauf. Ansonsten kannst du...
Und du weißt ja aber auch nicht, wen du da sitzen hast und wie die rangehen, die Juroren. Also klar haben die ein Scoresheet und so, aber trotzdem ist das ja ein bisschen...
Die Juroren sollen ja eigentlich immer alle gleich sein. So, also es gibt ja ein paar Head Judges, die auch eine spezielle Zertifizierung durchlaufen. Mhm. Und die wiederum haben ja vorher quasi, bevor die Meisterschaft losgeht, erstmal so ein paar Durchgänge.
Ja, das ist schon klar. Ja, aber trotzdem sind das ja Menschen, die.
Trotzdem sind es Menschen. Aber jetzt für mich als Trainer, als ich Aileen trainiert habe, zu sagen, jetzt so, wenn ich den Kaffee röste, worauf legen die eigentlich Wert? Mhm. Das ist eigentlich nicht fassbar von außen, sondern da musst du dir irgendwie die Info holen, also wie bewerten die denn die Säure? Wie viel Säure ist denn da gewünscht? Oder wie viel Körper ist da gewünscht?
Aber ich glaube, es geht doch gar nicht darum, wie viel ist gewünscht, sondern wie akkurat kannst du das beschreiben und wieder?
Nicht nur. Also es gibt so eine Aussage von irgendeinem Podcast, ich glaube, es war James Hoffman oder so, the best espresso wins. Und natürlich musst du ihn genau beschreiben und alles, aber das muss auch einfach ein Bomben-Espresso sein. Ansonsten kannst du nicht gewinnen. Theoretisch könntest du einen scheiß Espresso abgeben und den genau richtig beschreiben und dann kriegst du gute Punkte dafür, aber das ist.
Aber gewinnen nicht.
Nee. Ja. Nee. Deswegen muss es schon ein geiler Espresso sein. Was ist für die Juroren ein geiler Espresso? Jetzt musst du dir vorstellen, du hast da vier Leute sitzen, jetzt gerade auch auf WBC-Ebene, auf Weltebene, die kriegen das ganze Jahr über von den besten Baristi der Welt das vorgesetzt, wo sie sagen, das ist das Beste, was ich abgeben kann. Also die sind nur the best shit gewöhnt. Mhm. Das heißt eigentlich, das ist mein Telefon, das gerade klingelt, das ist eine sehr schöne Melodie, das habe ich auch sehr total häufig als Ohrwurm. Trage ich so mit mir durch den Tag, ja, leider ja.
Musst du nicht rangehen? Kann im Hintergrund.
Ja, okay. Du musst ja immer... Ich glaube einfach, dass die Kaffees für die Juroren immer heller werden. Mhm. Einfach um dem noch eins draufzusetzen, um dich noch mehr abzugrenzen. Das Säureempfinden ist wahrscheinlich schon komplett abgestumpft. Ich war mal bei den Weltmeisterschaften in Rimini.
Ist es doch wichtig?
Nein, es ist nicht wichtig. Also es ist Freitag, der 28. Juni. Es ist jetzt 12.35 Uhr. Wer immer jetzt gerade anruft und das im Nachhinein hört,
hier tut mir leid, gerade, was
ich kann nicht rangehen. ich habe mich in Rimini, war ich volontär bei den Weltmeisterschaften. Also ich war Freiwilliger. Ich war Freiwilliger. Es werden immer Freiwillige für die Weltmeisterschaften oder für Meisterschaften gesucht, die helfen. Mhm. Einfach Zeit messen, Sachen abräumen, was auch immer. Und ich war auf der Bühne der Buzzer. Der Buzzer ist derjenige, der die Tassen abräumt, also die Gläser abräumt und dann die Sachen, also den Espresso oder den Cappuccino, in einen Eimer kippt, weil niemand darf diese Kaffees probieren, außer den Juroren.
Nein.
Doch, weil die anderen könnten sich ja einen Wettbewerbsvorteil verschaffen dadurch. Wenn der Trainer von jemand anderem das probiert und sagt, oh, der aus Japan hat so und so, keine Ahnung. Also, du sollst es wegkippen.
Wir müssen da doch nochmal...
Jetzt stehe ich halt auf dieser Bühne, auch gerade bei den Finals, und hast halt von den Finals, von diesen krassen Baristi, diese Sachen in der Hand und sollst die wegkippen. Vergiss es. Vergiss es. Wir haben natürlich nur so getan, als ob wir die wegkippen, sind hinter die Bühne gerannt und haben alles gesoffen. So, und natürlich war das alles.
Wenn das mal jemand rauskriegt.
Ich ja. Natürlich war das alles schon ein bisschen abgekühlt und deswegen die Säure schon ein bisschen doller auch, als wenn er warm ist. Mhm. Aber trotzdem konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehen, was daran jetzt so geil ist. Oder okay. Welcher von denen jetzt gut ist oder welcher nicht. Weil für mich war das alles damals schon fast unterrüstet. Es war so hell, das war so krass. Das war so krass. Und das war, ich glaube, diese Juroren leben einfach in einem kompletten Paralleluniversum. Weil stell dir vor, du kriegst immer nur das Beste serviert. Ja. Immer nur das Beste.
Ja, das ist also die, ich war ja auch vorgestern bei der Janine, bei Rehm. Und sie meinte auch, sie kappt irgendwie dreimal am Tag. Und ich meinte, ja, wie verlierst du denn da nicht den Überblick irgendwie auch über die verschiedenen Qualitäten und Geschmäcker und so weiter? Und sie meinte halt, dass sie das ganz klar trennen muss. Also, dass sie also die wirklich krassen Qualitäten und neuen und abgefahrenen Sachen zusammenkappt und hier so diese Oldschool 0815-Kaffees zusammenkappt.
Ja.
Weil neben einem 0815-Kaffee ist so ein neuer Kaffee, also so ein abgefahrener, süßer, saurer, weiß ich nicht was, halt noch abgefahrener. Und du kannst es halt gar nicht mehr richtig auseinanderhalten. Mhm. Und es ist wahrscheinlich genau das Gleiche, dass du halt...
Entschuldigung, wir trinken hier gerade Sprudelwasser. Ich trinke eigentlich nie Sprudelwasser und jetzt kommt da so ein kleiner hoch.
Das ist okay. Vielleicht hat das auch niemand gehört.
Deswegen habe ich es jetzt dann nochmal erwähnt extra, damit es auch wirklich jeder mitbekommt.
Also, Tolga hat gerülpst.
Entschuldigung.
Ja, okay. Also, und wie bist du dann daran gegangen, den Espresso für die Meisterschaft auszuwählen?
Ach, wir haben einfach, wir haben verschiedene Samples geordert. Wir haben überlegt, was ist gerade frisch. Wir hatten letztendlich eine Auswahl aus verschiedenen Kenianern, noch irgendein Zentralamerikaner, ich weiß nicht mehr was, und einen Kaffee aus El Salvador. Mhm. Und der El Salvador war frische Ernte, relativ frisch. Die Kenia-Sachen waren halt schon älter, es war November. Und Kenia kommt jetzt gerade, also so im Juni kommen die frisch rein. Und wir haben uns dann für einen Pacamara Natural aus El Salvador entschieden. Weil ich den gleichen Farmer auch schon vor 2 Jahren hier bei mir bei One Take im Programm hatte, Don Nacho. Und ich hatte ihn als Honey, es war Natural. Entschuldigt, dass wir lachen. Unsere Körper machen ganz lustige Geräusche hier gerade abwechselnd. Ein schönes Geräusche-Ping-Pong. Wir haben Hunger, glaube ich.
Und Sprudel getrunken.
Und wir haben uns für den Pacamara Natural entschieden, dann aus dem Cupping heraus, weil wir dachten, Kenia, wir wollten uns so ein bisschen abgrenzen den anderen gegenüber. Das Setting war nämlich, was wir zu dem Zeitpunkt wussten schon, ist, dass insgesamt 6 Leute sollten mitmachen. Davon die amtierende deutsche Meisterin Nicole.
Von der habe ich schon mal gehört.
Ja, und 3 andere, die alle schon mal Vizemeister waren.
Ach echt?
Ja.
Oh, also ich wusste gar nicht, dass der Wojtek auch schon mal mitgemacht
hat. In Polen war der Vizemeister.
Ach so.
Der war in Polen Vizemeister, dann hatten wir Paul Bonner, der war schon mal Vizemeister. Das war in diesem Jahr, wo dieser Radiomoderator moderiert hat. Und wer war noch mit dabei? Ich vergesse es jetzt gerade.
War Felix Hohlmann?
Felix Hohlmann, der war Vizemeister in der Schweiz. Der ist 10-facher Vizemeister in allen möglichen Kategorien. Also die Hohlmann-Brüder sind ja die Bayer Leverkusen aus der Schweiz. Aber auf ihre Art sehr, sehr, sehr erfolgreich. Auch schöne Grüße an die beiden auf jeden Fall. Sehr nette Menschen auch. Und dann gab es noch einen 6. Teilnehmer, ein Tolga. Ich weiß nicht woher, der ist dann auch nicht angetreten leider.
Ach so.
Letztendlich waren es dann halt 5 Leute. Eileen als Rookie gegen die amtierende Meisterin und 3 Vizemeister. Das war halt das Setting. Und dann haben wir uns gesagt, wir wollen uns irgendwie abgrenzen. Wir nehmen den Pacamara Natural. Und der war echt sehr, sehr schwer zu rösten. Weil Pacamara schwer zu rösten ist.
Warum?
Warum es schwer zu rösten ist, es ist eine sehr große Bohne, die aber nicht so dicht ist. Das heißt, du musst die Energieverteilung ganz anders handhaben als sonst. Und gegen Ende gibt es so einen sehr kleinen Bereich, wo er lecker ist, bei der Endtemperatur und bei der Länge. Ein Kenianer zum Beispiel. Ne? Ein Kenianer kannst du ein bisschen unterrösten, ein bisschen überrösten, kann anders. Der schmeckt immer. Irgendwas betonst du da. Oh, das schmeckt Johannisbeeren. Oh nee, der schmeckt jetzt nach Erde. Irgendwas ist da immer. Und bei diesem Pacamara gab es eine ganz kleine Landezone, wo er lecker war. Und die ersten Röstungen waren echt so, ach du Scheiße, schmeckt das. Der schmeckte wirklich nicht gut. Er war einfach nicht lecker.
Und du bist trotzdem dabei geblieben?
Ja, natürlich. Ja. Wir hatten keine Wahl. Wir hatten keine Zeit mehr, einen neuen Kaffee zu suchen. Mhm. Wir hatten diesen Kaffee gekauft, der war auch nicht günstig. Mhm. Das kommt ja dazu. Und dann habe ich es aber noch ganz gut hinbekommen letztendlich. Und das war das eine Problem. Das nächste Problem war, dass es war Anfang Dezember. Wir hatten 1,5 Monate, um Eileen zu trainieren für diese Meisterschaft. Sie wohnt in Bremen, wir sind hier in Hamburg. Und es war Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Und dann ist sie halt einmal die Woche hierher gefahren. Wir haben alles aufgebaut. Sie hat trainiert.
Hattet ihr auch eine Wettkampfmaschine?
Nee, wir haben hier an unserer Black Eagle, Victoria Adelino Black Eagle hier trainiert. Und ich glaube, die Wettkampfmaschine war, wenn ich mich nicht irre, eine La Marzocco Strada. Aber ohne Pressure Profile, so eine ganz normale. Das war die Wettkampfmaschine. Aber es ging. Wir konnten auch nicht das Setup nachbauen hier. Wir konnten jetzt nicht die Tische genauso stellen, wie es sein sollte. Ihr habt
doch voll viel Platz vorne.
Ja, aber wir haben nicht genug Tische. Also wir konnten jetzt die Maschine nicht von dem Haupttresen so runternehmen, dass man quasi an der vorbeigeht zu den Juroren oder so. Aber wir konnten es ein bisschen wir hatten auch mal Gäste, die Juroren war und es war eine super krass intensive Zeit, weil ich halt mitten im Weihnachtsgeschäft war. Im Dezember habe ich eine Kooperation gestartet mit einem Hamburger Sender Rocket Beans. Ich habe die Rocket Beans Kaffee rausgebracht für die und das hat halt so krass reingehauen, dass ich bin hier untergegangen. Also ich hatte in meinem Shop, ich glaube, 600% mehr Bestellungen im Dezember auf einmal gehabt.
Okay.
So, und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich hatte nicht genug Beutel, nicht genug Kartons, nicht genug alles nicht genug. Und Zeit,
ja, nicht genug Kaffee, nicht
alles.
Genug
Zeit. Ja, wirklich. Nicht genug Zeit, nicht genug Leute. Na, also ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts einfach genug und bin voll untergegangen. Dann noch das normale Weihnachtsgeschäft und dann habe ich noch Eileen trainiert. Das war halt die Zeit. Und wir haben bei Null angefangen und sie hat sich echt reingehängt. Und hat
was
auch,
heißt bei Null angefangen? Also
was sind erstmal überhaupt die Regeln? Wie machst du ein Espresso auf Competition-Niveau? Was sind die Handgriffe? Worauf kommt es an? Hör auf mit den Handwechsel zum Beispiel. Ne, typisches Beispiel, du hast den Siebträger in der linken Hand, du malst und dann nimmst du ihn in die rechte Hand und tampst mit links. Und dann nimmst du den Siebträger wieder in die andere Hand, um ihn einzuspannen. Solche Sachen einfach abzutrainieren. Auf Details zu achten. Worauf kommt es überhaupt
an? Wenn ich einmal zweimal klopfe, dann klopfe ich immer zweimal.
Genau. Wenn du dich im Kreis drehst, bevor du den einspannst, ist es okay. Aber dann machst du das bitte jedes Mal, dass du dich im Kreis drehst, bevor du ihn einspannst. Und solche Sachen. Oh, und das war echt viel, viel, viel Arbeit. Jetzt klingelt es vorne.
Musst du?
Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz gucken.
Du kannst es abklipsen.
Okay. Einfach. Ich würde dich bitten, während ich kurz weg bin, einmal zu erzählen,
ich sehe da was du nicht siehst, hier zu spielen.
Oh nein, was? Nee, das mache ich auf keinen Fall. ja, Leute. Also, ich werde das ja auf gar keinen Fall schneiden. Oh, jetzt klopft es ja noch an der anderen Seite. Da kann ich jetzt aber nichts machen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Also, diesen Podcast werdet ihr heute Abend schon zu hören bekommen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es wird gar nicht geschnitten. Ich mache noch so ein, zwei Worte an den Anfang und spiele ein bisschen Musik ein und dann... dann geht er so raus. Das passt mir eigentlich auch ganz gut. Weil es ist natürlich hier auch nicht so meine letzte Adresse heute, ne? Aber hat sich bisher, weiß ich noch nicht, ob ich das veröffentlichen kann.
Was hast du gemacht?
Ich hab ein bisschen erzählt.
Ich werde es mir anhören.
Das kannst du dir heute Abend anhören.
Okay, ja.
Aber ich kann nicht so gut alleine sprechen. Deswegen, dafür habe ich das, glaube ich, ganz okay gemacht.
Super.
Ja. Ja, wo waren wir?
Wir waren bei Eileen. Genau, wir waren mitten im Weihnachtsgeschäft und dann haben wir sie trainiert. Und ja, bei Null angefangen, wie gesagt. Und sie hat sich voll reingehängt. Wie kreierst du einen scheiß Signature-Drink in so kurzer Zeit?
Das ist echt aber auch das...
Dann hatte sie hat sich Tassen töpfern lassen in der richtigen Größe. Also so die ganzen Sachen, die du besorgen musst. Regeln lernen, also so viel einfach, das war krass.
Also hatte sie denn eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt?
Ich glaube, im Vorfeld nicht unbedingt.
Im Vorfeld aber was ja vielleicht unbedingt. Gar nicht so schlecht ist, ne?
Ja.
Du gehst so total unbefangen ran. Ne?
Ja. Ich glaube, wenn sie auch schon so rangegangen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht, weil das einfach super tight war von der Zeit her. Und es war eine sehr intensive Zeit. Also ich kann mich auch an, ich hab sie auch richtig angeschnauzt teilweise, wenn sie den, also das tat mir auch im Nachhinein leid, aber es war halt wirklich intensives Training so. Nein, nicht! Wir haben doch gesagt, du machst das nicht so. Echt so halt. Aber es hat funktioniert so. Sie hat Fortschritte gemacht, gute Fortschritte gemacht, sodass man sich vorstellen konnte, wir schaffen den Zeitplan. Mhm. Dann kam Weihnachten. Zwischen den Feiertagen habe ich mich dann ziemlich doll verletzt. Also ich habe mein Knie kaputt gemacht.
Ach ja, stimmt, ja. Oh, stimmt, das kommt ja dann auch dazu.
Genau, ich habe, also einen Tag vor Silvester habe ich mir quasi am Knie einen Knochen gebrochen und mein Kreuzband gerissen und Meniskus gerissen. Also so volles Programm gehabt. Und drei Tage später stand Aline wieder hier zum Trainieren. Und ich stand halt mit Krücken auf die OP wartend wieder hier und wir haben trainiert. Und haben weitergemacht und haben weitergemacht. Und Mitte Januar war dann halt die Meisterschaft. Ich konnte leider nicht mitkommen dann. Mhm. Hab dann vorher...
Ach, stimmt, ne, das ja auch. Also du hast ja nicht nur nicht moderiert, sondern, oh Gott.
Ja, ja. Allen anderen, also ne, das Team von Yellowbird vorher genau instruiert. Leute, ihr müsst am Tag vorher alles auspacken, nochmal polieren. Wenn wir vor Ort sind, du bist für das zuständig, du brauchst ja ein Team um dich herum. Wenigstens zwei Leute, die irgendwie auf dich aufpassen und dir helfen und so weiter.
Die du anschnauzen kannst, wenn du...
Die du anschnauzen
kannst. Wenn du gerade im Competition-Mode bist.
Ja. Und dann waren halt... Und ich hätte sie auch gerne als Moderator auf der Bühne irgendwie auch unterstützt. Das reicht ja schon manchmal, dass man einfach da ist, so, ne? Mhm. Und dann ist sie da halt angetreten. Es waren, wie gesagt, es waren fünf Leute, Wahnsinn. Ne? Sie als Rookie, die anderthalb Monate Vorbereitung hatte gegen drei Vizemeister und die amtierende deutsche Meisterin, die im Jahr davor so abgerissen hat. Ne? Also Nicole war ja einfach, ja, boah, es war so eine Performance. Und dann ist sie da auf die Bühne gegangen. Und es gibt immer diesen einen Moment, wenn jemand auf die Bühne geht, dann merkst du, Du weißt das vorher nicht, aber du merkst dann, ob derjenige für die Bühne gemacht ist oder nicht. Und Aileen ging auf die Bühne und hat einen Schalter umgelegt und hat funktioniert. Und zwar richtig gut.
Ja.
Super, clean, sympathisch, aufmerksam, gut geredet, leicht verständlich, keine Fehler gemacht. Wenn sie Fehler gemacht hat, nicht nervös geworden. Geile Performance hingelegt und ist dann in diesem Teilnehmerfeld Vierte geworden.
Ja.
Mit auch keinen großen Punkte Abstand zu der Dritten, zu Nicole. Und Paul Bonner war Fünfter und das war für sie ein Riesenerfolg. Die war dann auch erstmal ein paar Wochen, Monate auf Wolke irgendwas. So. Also die war, wow! Also, das war sehr geil, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder in diesen Competition-Modus irgendwie einzutauchen.
Ja.
Also ich mag Competition sehr gerne. Ich habe an vielen, vielen Battles irgendwie teilgenommen. Ich hätte tierisch Bock, mal wieder an Meisterschaften teilzunehmen, aber mir ist inzwischen der Aufwand, ehrlich gesagt, zu groß geworden.
So. Für dich selbst.
Für mich selber einfach. Also wenn ich da jetzt mitmachen würde, wäre schon ganz klar das Ziel, irgendwie zu gewinnen. Und da musst du inzwischen nicht nur Zeit, auch viel Geld investieren. Nee, da mache ich lieber irgendwie an Battles mit.
Wo du halt einfach hingehen kannst, mal gucken kannst.
Genau.
Ja.
Wo du einfach hingehst und wo du quasi einfach dich nicht auf... Bei der Barista-Meisterschaft ist es ja so, du kannst da irgendjemanden hinstellen, der nicht vom Tresen kommt. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du André Eiermann kennst. Der kommt von UFC, heißt eine UFC oder UCC? Sorry, großer Rohkaffeehändler. Und der hat
gar nicht Barista, ist gar
kein... Nein. Der war nie vorher am Tresen, soweit ich weiß. Und der hat diese 15 Minuten trainiert. Das ist wie ein Theaterstück, das du einstudierst. Ja. Und ist damit in die Finals oder in die Semifinals bei den Weltmeisterschaften gekommen.
Semifinals.
Er ist unter die ersten 12 oder so, ja. Was halt ein super Erfolg war. Aber so jemanden kannst du nicht in ein Barista-Battle stecken, wo du eine Orderline hast oder wo spontan Aufgaben gestellt werden.
Ja.
Da musst du einfach Erfahrung haben. Da kannst du dich nicht auf das vorbereiten. Und das sind die Battles, die ich auch ganz gerne mag. Hingehen, machen, abreißen, Spaß haben.
Oder nicht abreißen.
Ja, oder nicht abreißen.
Aber ist dann halt auch egal.
Das Ziel ist natürlich abreißen.
Ja, also immer.
Im Wettkampf, wenn ich im Wettkampfmodus bin, ist ganz klar das Ziel. Ich will Erster werden, alle anderen können zur Seite. Ne? Aber das ist dann, und sobald dieser Wettkampfmodus aus ist, und das ist dann sofort, wenn das Battle vorbei ist, dann ist halt alles wieder freundschaftlich. Aber Wettkampfmodus ist schon geil.
Alles klar, hier bin ich.
Ja, nicht Ellbogen. Also jetzt, ich ramme den anderen nicht weg, aber ich will halt gewinnen. Ich gebe mir Mühe, das schon. Das macht Spaß.
Ja, total. Ich mag das auch richtig gerne. Aber ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ich habe mich für die Tiroler Meisterschaften jetzt angemeldet, als Training.
Ja, super Training dafür, ja.
Ja, sagen auch alle. Und will dann, wann auch immer, Januar, Februar oder wann die deutschen Meisterschaften sind, da auch teilnehmen.
Das ist immer so ein bisschen die Problematik in Deutschland, dass du gar nicht weißt, ob eine Barista-Meisterschaft stattfindet. Also wir hatten auch schon mal ein Jahr, wo einfach keine stattgefunden hat.
Ja, letztes Jahr gab es ja auch keinen Brewers Cup. Oder letztes, dieses Jahr.
Genau. Weil einfach das Chapter das irgendwie nicht hinbekommt, weil das Chapter ja immer ehrenamtlich arbeiten muss, weil sie kein Geld haben.
Aber ich glaube,
das ist eine andere Thematik.
Die Tatsache, dass jetzt gerade alle so gut abgeschnitten haben, auch so in der Welt, gibt nochmal neue Motivation für Deutschland, auch was für nächstes Jahr zu organisieren.
Wir haben immer motivierte Leute, die bereit sind, etwas zu machen. Die Problematik ist nicht die Motivation. Die Problematik ist, dass diese Leute, sobald die Meisterschaft zu Ende ist, durch sind. Mhm. Weil es einfach so ein großer Aufwand ist.
Und ehrenamtlich und neben dem Hauptjob.
Ehrenamtlich neben dem Hauptjob ein Event organisieren von dieser Größe. Mhm. Und danach bist du durch. Danach gab es so oft schon Tränen und eine Art von Verzweiflung, weil du, ja.
Hast du es auch schon mal mitorganisiert?
Nein.
Nee.
Ich weigere mich.
Ja, genau deswegen.
Ich weigere, ich berechne auch für meine Moderation Geld. Mhm. Nicht, absolut nicht meinen normalen Tagessatz, aber ich weigere mich, umsonst für die SCA zu arbeiten. Mhm. Einfach, weil es in dieser Geschichte genug Geld gibt. Es gibt Mitgliedsbeiträge.
Ja.
Es gibt Geld, aber dieses Geld wird halt nicht für die Meisterschaften genommen. Oder dieses Geld geht halt fast gar nicht zurück ans deutsche Chapter. Und das akzeptiere ich halt nicht. Und deswegen bin ich nicht bereit, ehrenamtlich da mitzumachen.
Ja.
Es machen, und
trotzdem wollen sie dich immer als Moderator haben.
Komischerweise teilen halt viele Leute, die irgendwie da ehrenamtlich arbeiten, auch meine Ansicht. Mhm. Und finden das auch nicht okay. Aber letztendlich fehlt die Konsequenz da, auf eine Art und Weise dann doch zu rebellieren oder mehr einzufordern. Aber es ist in meinen Augen schon eine große Problematik, dass wir einerseits die große Coffee-Family sind und uns alle gegenseitig helfen und sehr viel ehrenamtlich machen, aber trotzdem ja ein großer Pott da ist. Wo geht dieser Pott hin? Wer hat den? Was wird damit gemacht? Das weiß halt keiner und wir arbeiten alle ehrenamtlich weiter. Mhm. Berlin jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel in Berlin, als die Weltmeisterschaften waren. Ich war im Gespräch für die Moderation. Ich habe dann letztendlich doch zurückgezogen, weil ich es mir auf Englisch nicht zugetraut habe. Mhm. Aber es wäre halt umsonst gewesen.
Ach.
Die Juroren sind da umsonst. Die zahlen sogar selber ihre Anreise auf ein Hotel.
Oh, das ist abgefahren.
Und du hast da Volontäre ohne Ende, die da helfen, diese Meisterschaften durchzuführen. Und genau auf 10 Meter daneben von der Bühne, 10 Meter gegenüber, fängt halt diese Messe an. Und das ist der gleiche Verein. Mhm. Und das ist eine Riesenmesse. Und die ist richtig teuer. Und alle, die dort sind, sind irgendwie Mitglieder bei der SCA und zahlen Beiträge. Da ist Geld. Mhm. Aber gleichzeitig sind da Volontäre und machen alles freiwillig, weil wir die Coffee-Family sind. Also das ist so eine Diskrepanz, die geht nicht in meinen Kopf so richtig. Warum wir da alle so mitmachen, so blind.
Ja, bin ich gar nicht in der Materie drin. Deswegen kann ich dir ja gar nicht so viel zu sagen gerade.
Dazu bin ich ja da.
Ja.
Du kannst dich ja damit, also ich habe da irgendwann mal einen Blogartikel drüber geschrieben bei mir auf der Seite und will da auch nicht immer gegen wettern, aber es ist jedes Mal, wenn
du bist ja auch nicht, also du machst ja trotzdem auch schon mal mit. Das ist ja nicht so, als würdest du dich jetzt voll gegen alles wehren, aber halt nach deinen Regeln.
Ich habe auch absolut kein Problem eigentlich auch mit den National Chapters so. Mhm. Aber es gibt halt diese Regelung, dass die Mitgliedsbeiträge halt wirklich an das internationale Chapter, also an die SCA, USA in dem Fall oder wo auch immer geht. Und die Staaten kriegen halt 10-20% von dem Geld zurück. Mhm. Bei Deutschland aktuell 30%. Aber trotzdem, warum? Wofür? Und was wird mit dem Geld gemacht? Da herrscht halt null Transparenz bei der SCA. Mhm. Du hast gerade in unserer Szene, wo wir alle so transparent sind und Direct Trade und so weiter, keine Transparenz, was mit dem Geld passiert und so weiter. Sie haben auch Angestellte und so weiter, aber die machen halt auch Geld, also Messen, Education, diese ganzen Schulungen und so weiter. Es gibt
die eigentlich, auch ordentlich kosten.
Die, genau, es gibt keinen Bereich der SCA, wo du sagen kannst, außer im Coffee Research vielleicht, gibt es keinen Bereich, wo du sagen kannst, da geben sie mehr aus, als dass sie einnehmen. Soll ich mal das Fenster eben zumachen, ja, weil wir haben hier gerade einen Presslufthammer. Willst du mitkommen? Oder?
Ja,
komm. Okay, wir gehen nochmal spazieren. Na, es gibt keinen Bereich, wo sie mehr ausgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einmal im Jahr ein riesengroßes Sommercamp für alle machen und jeder kann da irgendwie umsonst hinkommen und irgendwie Kaffee kennenlernen. Weißt du, was ich meine? Es gibt keine...
Nee, eigentlich richtig. Alles, was man mitmachen kann, kann man auch, muss man auch bezahlen.
Genau, alles, was mit der SCA irgendwie zu tun hat, ist, kostet Geld. Und da, ich meine, allein die Messen. Es gibt ja inzwischen nicht mehr nur eine Weltmeisterschaft, sondern zwei, drei im Jahr. Also früher war es so, dass es gab eine Weltmeisterschaft. Meine allererste war zum Beispiel 2010 in London. Da waren alle Weltmeisterschaften waren da vor Ort. Mhm. Barista, Latte Art, Cup Tasting, Ibrik und so weiter und so weiter. Brewers gab es damals noch nicht. Und jetzt haben die es aufgeteilt auf mehrere Veranstaltungen und jedes Mal gibt es eine Messe. Und natürlich müssen die ganzen großen Firmen auf jeder Messe vertreten sein. Und so ein Messestand kostet dann halt...
Oh ja, soll sehr, sehr teuer sein.
Im Roasters Village zum Beispiel kostete so ein Stand, glaube ich, 1.500 Euro. So ein kleines Ding. Mhm. Und wir hatten jetzt in Berlin hatten wir drei Hallen. Mhm. So, also...
Und hier die Cupping-Tables, also es gab ja so Cupping-Rooms und so, auch super teuer.
Super teuer.
500 Euro die Stunde oder
so. Also ja, ich würde mir einfach von der SCA einfach einmal so eine gewisse Transparenz wünschen, dass gezeigt wird, was sind eigentlich unsere Einnahmen, was wird mit der Kohle gemacht und warum kriegen die National Chapters so wenig Geld zurück, dass hier vor Ort immer Leute ehrenamtlich neben ihrem Job diesen ganzen Kram machen müssen. Bis zur Erschöpfung. Also am Ende der Veranstaltung, schaut euch die Leute an, die das Ganze auf die Beine stellen und schaut euch an, wie sie danach aussehen und wie die drauf sind. Da fließen Tränen, wirklich, ohne Scheiß, das ist krass. Und wir sind immer darauf angewiesen, Sponsoren. Wenn hier in Deutschland zum Beispiel, wenn es BWT nicht geben würde, die seit 10 Jahren Hauptsponsor sind, seit einigen Jahren ist es Dallmayr, Lamazoco auch immer wieder und so. Wenn die alle nicht jedes Jahr wieder Zehntausende Euros für ihre Sponsoring ausgeben würden, dann würde es die Meisterschaften nicht geben. Also wir brauchen Sponsoren und wir brauchen Freiwillige. Ansonsten gibt es diese Veranstaltung nicht. Warum?
Ja, also vor allem, wenn man sich auch anguckt, wie groß die Weltmeisterschaften aufgefahren werden. Und dann im Vergleich so eine deutsche Meisterschaft, die dann auch manchmal einfach irgendwo in einem kleinen Showroom oder sowas stattfindet und halt gar nicht auf einer Veranstaltung, also gar keine wirkliche Veranstaltung ist, sodass niemand auch von außen dazukommen kann, um sich das anzuschauen oder so.
Ja, oder du musst es teilweise auf Messen machen, auf denen du eigentlich gar nicht sein willst, weil diese Messen dann halt irgendwie finanziell unterstützen, aber dann bist du halt mit deiner Kaffeemeisterschaft neben dem Bratwurststand, jetzt überspitzt gesagt oder so. Also es könnte alles viel einfacher werden, wenn wir, lass doch 20% von dem Geld abwandern für Angestellte, die sie, ich meine, das sind ja 50 Chapter auf der Welt. Mhm. Wenn sie von jedem 20% der Mitgliedsbeiträge bekommen, haben sie bestimmt immer noch genug Geld, um ihre Angestellten zu bezahlen. Das sind, wie viele haben sie? 30, glaube ich, oder so.
Insgesamt?
Insgesamt?
Keine Ahnung.
Ja, ist jetzt so, weiß ich nicht, habe ich mal gehört. Ja.
Okay.
Weiß ich nicht. Ja. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was ich vor mir geben würde. Deswegen
gehen wir
die Bitte nach Transparenz.
Ja.
Ja.
Das ist eine gute Bitte. Und dann gehen wir aber jetzt vielleicht von der SCA nochmal weg.
Sehr gerne. Ja.
Ja, wir haben auch schon ordentlich.
Wo sind wir denn jetzt? 2 Stunden?
Nee, noch lange nicht. Anderthalb?
Ach, dann haben wir noch 1,5 Stunden.
Anderthalb. Ne? Willst du den Rekord knacken?
Was ist der Rekord? Nicole, oder?
Ja, komm. Nicole, das waren 3 Stunden, aber ich habe es auf 2 runtergeschnitten.
Oha, Nicole. Herausforderung angenommen. Ja, interessante Themen, über die wir noch reden können. Wie hat sich denn aus deiner Sicht, deiner Sicht jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, seitdem du dabei bist, die Kaffeeszene in Deutschland entwickelt?
Also, ich komme ja aus der Systemgastronomie und habe wirklich jahrelang erstmal nur einfach ganz viel Kaffee geballert. Da ging es eher so um schnelles, semi-gutes Kaffee machen. Deswegen kann ich da eigentlich nicht so super viel sagen. So im Spezialitätenkaffee bin ich erst so seit 2 Jahren, seitdem ich bei Chamon dann auch war und mir wirklich mit Kaffee in Berührung gekommen bin. Vorher war es wirklich nur so...
Entschuldigung, ich muss...
Entschuldigung.
Ich habe gerade das Mikrofon weggehalten, weil... dieses Sprudelwasser mal seine Wirkung macht.
Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass es tatsächlich auch, ja, es geht jetzt wieder in eine ähnliche Richtung, dass es so teuer ist, sich so richtig weiterzubilden. Hm. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich eine Gastronomie-Ausbildung gemacht habe und in der Schule eine Kaffee-Weiterbildung auch machen konnte. Also ich habe quasi eine Ausbildung vom Coffee Consulate aus Mannheim hier in Hamburg an der Berufsschule bekommen. Was halt mega geil ist, was aber die totale Ausnahme ist. Und das finde ich halt immer noch so ein bisschen schade, dass viele, die halt irgendwie sogar eine Ausbildung mit Hand und Fuß machen, dass die gar nicht irgendwie mit einer ordentlichen Kaffeebildung so in Berührung kommen. Und da sehe ich halt auch nicht so richtig, wie das irgendwer so richtig in die Hand nimmt. Und dass einfach mal standardmäßig irgendwie jemand an Berufsschulen geht und sagt, hier Leute, es geht hier, also es ist geil, dass ihr richtige Gastronomen seid, was halt super wichtig ist auch für Kaffee. Aber Produktwissen ist so, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Ist geil. Und genauso kommst du ja auch irgendwie von einem Kaffeejob zum nächsten Kaffeejob. Und jeder denkt sich so, ah ja, okay, du hast schon mal als Barista gearbeitet, dann kannst du das. Ich habe das auch, glaube ich, einmal kurz gesehen. Ja, das sah gut aus, alles klar, du hast voll die Ahnung. Und keiner sagt irgendwie, lass uns jetzt mal hier die Mühle auseinandernehmen oder so, sondern du hast das schon mal gemacht, ne? Mach's mal. Und das finde ich halt super schwierig irgendwie. Deswegen, ich sehe da noch nicht so richtig, wie sich das so entwickelt. Es gibt super viele fancy Läden jetzt und fancy Röstereien und die Kaffeequalität ist auf jeden Fall eine andere als vor fast 10 Jahren, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Da war es halt italienisch, Espresso, schön ölig und ne, viel Crema, so der Gastroblend. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, aber halt nicht so viele Möglichkeiten, sich da ordentlich zu bilden auch. Das kostet alles.
Was du gesagt hast, ist natürlich sehr interessant, dass man, das ist ein sehr schöner Ansatz, in die Berufsschulen zu gehen, weil darüber könntest du sehr viele Leute erreichen und sehr viel ändern, weil gerade in der Gastronomie und auch wenn wir jetzt auch in die gehobene Gastronomie oder in die Spitzenhotellerie auch gehen, ist das ist Sodom und Gomorra leider. Ganz, ganz schlimm. Ich hatte von der Kaffeequalität her den schlechtesten Job, den ich bisher hatte, hatte ich in 4 Jahreszeiten. Da wurde ich mal für einen Abend gebucht und musste mit ganz, ganz schlimmen, richtig alten Kaffee an einer schlimmen Maschine arbeiten.
Ja, und also du siehst das ja auch an Cafés, die am wenigsten Wert eigentlich auf den Kaffee legen. Also es gibt super viele tolle Cafés.
Obwohl sie Kaffee heißen, ja, ne? Das ist das Absurde.
Ja, die haben geiles Essen, geiles Frühstück, alles mega geil.
Ja.
Und der Kaffee ja egal.
Ja.
Ist dann auch egal, wer in der Kaffeemaschine steht.
Die Mühle,
was machst du heute?
Die Mühle wird einmal im Jahr vom Techniker eingestellt,
der
selber keinen Plan hat.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und es ist aber auch egal. Also viele Gäste merken es ja auch nicht. Die Gäste merken es nur, wenn die Qualität steigt. Dann werden sie selbst auch darauf aufmerksam. Wenn die Qualität in einem Café vom Kaffee scheiße ist, fällt es niemandem auf.
Da sind wir aber auf einem guten Weg, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit vor einigen Jahren, vor 10 Jahren, zu meinen Anfangszeiten, ist jetzt in dieser ganzen Geschichte so ein gewisses Momentum drin, das mich hoffen lässt, dass wir in weiteren 10 Jahren ganz woanders stehen werden. Mhm. Was wir halt schon mal geschafft haben, ist zum Beispiel, dass die Dosiermühler weg sind. Mhm. Es gibt nur noch Direktmaler. Du glaubst gar nicht, was für Diskussionen ich vor 8 Jahren mit Gastronomen hatte. Ja, nee, das ist viel zu langsam. Mit denen kann man nicht arbeiten. Mhm. Ist nicht notwendig, keine Ahnung was. Wir haben inzwischen einheitlich eigentlich überall schon fast bessere Maschinen. Mhm. Also viele Leute kaufen nicht mehr die günstigste Maschine. Und viele Leute setzen auch schon auf etwas besseren Kaffee.
Also ich glaube, dieses nachhaltige und regionale Thema und so ist da vielleicht dann auch Schuld daran. Also, dass halt die Cafés auf Regionalität setzen und dann setzen sie halt auch darauf, dass es ein Röster aus der Nähe ist oder da dann auch eine Vertrauensperson. Das ist ja genauso, wie du quasi deinen Kaffee einkaufst, deinen Rohkaffee.
Ja.
Kaufen die Cafés dann auch irgendwie so langsam ihren Kaffee irgendwie um die Ecke oder bei jemandem, den sie kennen oder so. Ja. Und darüber kannst du das ja natürlich schon auch machen.
Und der nächste Punkt, wo wir halt noch nicht sind und was du gerade angesprochen hast, ist, dass wirklich dann auch angefangen wird, den Barista als jemanden zu sehen, der dem Laden einen Mehrwert bringt. Mhm. Und der dann aber natürlich auch was können muss. Also es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Es gibt einerseits die ganzen Läden, die sagen, ja, du hast schon mal Kaffee gemacht, keine Ahnung. Aber du hast aber auch unglaublich viele Leute, die sich als Barista verkaufen und nichts können, ne? Also hast du ja auch.
Ja.
So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir da auf einen Nenner kommen. Ja. Eine einheitliche Schulung wäre, eigentlich ist zum Beispiel, ne, da auch der Ansatz von der SCA sehr schön.
Total.
Zu sagen, wir haben ein einheitliches Diplom auf der ganzen Welt.
Ja.
Wenn ich den SCA Level 2 habe und ich gehe nach Australien, wissen sie sofort, aha, der kann das und das. Der Ansatz ist ja eigentlich nicht verkehrt.
Ja, aber es gibt halt keinen allgemeingültigen oder offiziellen oder wie auch immer. Und es kostet halt ordentlich Geld.
Genau.
Auch das, was ich gemacht habe, das hier das Coffee Consulate ist ja quasi SCA-Niveau, die Prüfungen und Schulungen, die die machen.
Ja.
Aber die sind auch privat und auch super teuer.
Ja.
War halt in meinem Fall geil, dass sie das in der Schule gemacht haben. Das war dann gefördert, staatlich gefördert und mein Betrieb hat mir das bezahlt und so. Mhm. Also für mich mega geil. Aber die Möglichkeit hat halt
Ich gebe als Tipp immer, wenn Leute in dieses quasi Barista werden wollen, gar nicht, also es ist gut, einmal einen Kurs zu besuchen, aber es reicht, einen Kurs zu besuchen. Erstmal zum Start, finde ich. Also wir bieten zum Beispiel Kurse an, das sind jetzt nicht diese typischen 3-Stunden-Kurse, sondern die gehen 6-7 Stunden. Mhm. Da kannst du schon was mitbekommen. Aber hauptsächlich geht in Läden und fangt an zu arbeiten und lernt einfach von vor Ort.
Ja, und beides zu kombinieren, finde ich auch super wichtig.
Kannst du auch
also,
machen.
Weil zum Beispiel, ich habe super viel über Kaffeeanbau, Aufbereitung und so weiter gelernt, hatte aber nie irgendeine Berührung mit dem Kaffee.
Ja.
Und 5-6 Jahre später, als ich dann in die Rösterei gegangen bin, habe ich den Kaffee in die Hand genommen, habe das verglichen und habe es dann halt auch erst richtig gecheckt. Also das ist halt irgendwie so ein, also es bringt dir halt nichts, wenn du nur einen Kurs machst.
Was würdest,
aber halt nie an der Kaffeemaschine.
Was würdest du denn dem Zuhörer, der jetzt Lust hat, in die Specialty-Szene ein bisschen einzutauchen oder vielleicht sogar neben dem Studium als Barista zu arbeiten, was würdest du dem raten, welchen Weg er einschlagen soll?
Gute Frage. Ich glaube, also wenn er wirklich in die Szene einsteigen will, dann würde ich raten, in einer Rösterei mit angeschlossenem Kaffee zu arbeiten. Weil nur so kannst du Kaffee wirklich verstehen, wenn du auch mit verschiedenen Kaffees zusammenarbeitest.
Ja, okay. Da dann aber auch nicht gleich als Dicken Max auftreten, sondern wirklich erstmal fang an mit Teller abräumen und arbeite dich hoch.
Ja.
Ne? Ja.
Ja. Also mir hat das total viel gebracht, zum Beispiel bei Chamon habe ich angefangen, einfach 3 Tage im Verkauf. Und da habe ich den Leuten einfach super viel über den Kaffee erzählt.
Ja.
Erstmal nur das, was ich gehört habe. Ich hatte keine Ahnung. Habe einfach nur nachgeplappert. Aber so über die Monate ging das dann halt so, dass ich es dann auch irgendwann verstanden habe und auch geschmeckt habe und gesehen habe und alle Kaffees auseinanderhalten konnte und die dann auch in den verschiedenen Mühlen einstellen konnte und ein Gefühl dafür bekommen habe.
Ja.
Gutes, also man muss halt beides so ein bisschen haben.
Gutes Equipment für zu Hause, für den Anfang?
Also ich habe ja eine Linea Mini zu Hause. Deswegen
Wir gehen jetzt mal wieder vom Studenten aus, der irgendwie Bock hat auf ein bisschen Specialty. Ich würde ja immer
erstmal mit einer Aeropress anfangen.
Ja, würde ich auch sagen, erstmal Filterkaffee. Ja. Aber auf jeden Fall selber mahlen.
Auf jeden Fall.
Weil nur dann kannst du da anfangen zu spielen und mit der Extraktion spielen.
Ja.
Was für eine Mühle würdest du da empfehlen? Also jetzt liebhabermäßig sowas, also wirklich jetzt ganz frei, ohne dass du jetzt gesponsert wirst von jemandem.
Nee, ich werde ja von niemandem gesponsert.
Das ist ja das ich weiß, Problem. Deswegen sage ich es ja.
Also, ich habe seit ein paar Wochen eine Kommandante.
Ja.
Und das ist life-changing.
Ja, die ist ein Traum,
das natürlich. Das ist wirklich. Also man kann auch mit einer ganz einfachen Hario-Mühle erstmal anfangen. Da kann man das alles nicht so richtig, da hast du nicht die geilen Stufen, die du einstellen kannst, aber du kriegst auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür.
Und sie kostet nur 30 Euro.
Ja, genau. Also damit kann man voll easy
auf jeden
anfangen.
Fall, ja.
Und in Kombination mit der Aeropress, bei der man dann halt auch irgendwann anfangen kann, verschiedene Filter und sowas reinzumachen und so, ist halt mega.
Weißt du, was ich bei der Hario gemacht habe?
Ja.
Als ich die früher hatte? Ich habe mir im Drogeriemarkt, hier bei Butni, so heißt der hier in Hamburg,
DM.
Ja. Ich habe mir so ein ganz einfaches Teesieb geholt. Das kostet ein paar Euro. So ein rundes mit Griff. und habe dann halt einfach das Kaffeemehl gesiebt, sodass die ganz groben Stücke, weil bei der Hario Minimal, ich hatte die Minimal, die hast du ja wirklich sehr grobe Partikelverteilung, also die Kaffeepartikel sind sehr unterschiedlich groß und ich habe da zumindest die ganz groben Stücke rausgesiebt. Das hat mir schon mal geholfen.
Ah, ja.
Das heißt, du hast eine Mühle für 30 Euro plus ein Teesieb für 3 Euro und dann hast du da schon irgendwie immerhin noch mal ein bisschen was Besseres. Es gibt auf dem YouTube-Kanal von James Hoffman aktuell gerade 2 Videos, wo er einmal Handmühlen unter 100 Pfund testet und einmal über 100 Pfund. Das fand ich ganz interessant. Da gibt es, wenn man jetzt weg von 30 Euro geht und hin zu 60 Euro vielleicht geht für eine Handmühle, kriegt man da schon was ganz Gutes.
Ja.
Die Kommandante ist outstanding, wirklich. Ich finde die fantastisch. Aber sie kostet halt 230 Euro oder so. Ich habe sie mir wirklich von meinem Freundeskreis gemeinsam zu Geburtstag gewünscht. Dann ist es auch wieder machbar.
Ja, so. Ich habe sie gewonnen.
Du hast sie gewonnen. Wobei denn?
Beim Third Wave Wichteln.
Ach, was musstest du da machen?
Nur mitmachen
und nur mitmachen. Hast du schon bei irgendwelchen Competitions eigentlich mitgemacht? Battles, irgendwas?
Also beim Crazy Barista Battle.
Von Fabio Denise, wo ihr in der Limousine abgeholt wurdet und dann im Einkaufszentrum, glaube ich, irgendwie das Crazy Barista Battle. Okay, da hast du mitgemacht.
Ich habe da gewonnen.
Du hast da gewonnen?
Deswegen habe ich doch eine Linea Mini zu Hause.
What? Okay, was waren die Aufgaben dort so?
Ganz unterschiedlich. Also erste Runde war ein unmögliches Latte Art Muster in ein unmögliches Behältnis.
Was ist denn ein unmögliches Latte Art Muster?
So ein Weltmeister.
Achso, also ein ganz hohes Niveau.
Super okay. Hohes Niveau.
Was hast du gemacht?
Eine Eule. Also wir mussten so ein Rädchen drehen. Aber das Ding ist, in eine eine Honigmelone hatte ich. Mit einem 2-Liter-Pitcher.
Okay, wie gießt man jetzt überhaupt erstmal eine Eule?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Varianten. Aber ich muss sagen, ich habe am Ende relativ wenig gegossen und viel... Also es war viel Edging.
Achso, du durftest
edgen? Ja, man durfte alles
machen. Okay.
Und man hatte auch 2, was ganz gut war. Also in Latte Art bin ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Deswegen ging das ganz gut. Und ich hatte auch tatsächlich Glück, dass es eine Honigmelone war. Und keine Avocado, die halt viel zu klein war für diesen großen Pitcher.
2 Liter Pitcher und eine Avocado.
Ja, also man kann ja umschütten, ne?
Ja.
Aber trotzdem. Musst du halt trotzdem einschätzen können. Ja. Also,
krass, okay.
Das war die erste Runde.
Ja.
Dann gab es eine Service-Runde, wo du halt einfach eine Bestellung abarbeiten musstest und währenddessen Fragen beantworten musstest mit Ja und Nein.
Das ist nett. Das ist gut.
Ja, aber das ist sowas so, alles klar.
Ja.
Ja, das mache ich.
Okay.
Dann gab es einmal Riechen und Erkennen. Also nur diese kleinen Glasfläschchen.
Mit aber schon auf Kaffee bezogen oder allgemein?
Nee, allgemein.
Ah, das sind Fabio Socken oder? Nee.
Nee. und am Ende dann Cupping.
Okay, ja, schön.
Ja.
Ich glaube,
es war super. Also es waren auch echt coole Teilnehmer aus ganz Deutschland auch tatsächlich.
Ja. Wir hatten zeitgleich auch am gleichen Tag hatten wir auch eine Veranstaltung.
Hier?
Nee, irgendwo anders. Und auch ein Wettkampf, glaube ich. Ich komm aber nicht mehr ganz. Ich glaube, es war das eine Dallmayr-Battle-Geschichte oder so? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall am gleichen Tag leider, deswegen. Konnte ich da nicht hinkommen, wollte ich jetzt sagen. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht hingekommen, weil ich einfach sehr wenig reise, bedingt durch Firma und Familie. Aber allein schon diese Fabio Denites holt dich mit einer Limo ab. Mit
dann, einer Limousine. Dann sind wir erstmal 2 Runden durch die Stadt gefahren.
Ja.
Also wirklich 2-mal die gleiche Strecke und dann da zum Neumarkt und da ging es dann los.
Okay,
also gut. Die ersten Runden waren auch sehr zäh, das hat alles sehr lange gedauert und so.
Ja.
Aber als es dann so weiterging, war echt cool.
Also das war deine erste Competition?
Ja, ich habe mal so Latte Art,
Latte
Art mitgemacht.
Und ja, so. Okay, aber dann gleich eine Linea Mini mit nach Hause genommen. Also es ist eine 4.500 Euro Maschine, nur mal um das so festzuhalten. Okay,
ja
genau. Kann man machen, ne?
Ja.
Kann man machen.
Nee, ja. Läuft bei mir.
Okay.
Ja. Also ich bin Equipment-Lacker, ich habe alles zu Hause und habe echt das meiste irgendwo.
Kommandante Third Wave Wichteln, okay, ja.
Also ich habe auch ein paar Sachen gekauft und so, ne? Aber,
ja.
Ja, aber das sind alles keine Anfänger.
Ich habe aber auch, ich hab eine Mühle und 2 Maschinen.
Maschinen?
2 Mühlen? Nee, warte mal, was gab es denn beim Lamazoko? Es gab mal ein Lamazoko-Battle, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gewonnen habe. Ich kann es vergessen. Egal, ja.
Aber wie machst du zu Hause deinen Kaffee?
Zu Hause habe ich, ich habe eine Espressomaschine. Schon. Also die Espressomaschine habe ich wiederum, weil ich einem einen Händler hier aus Hamburg sein Logo gemacht habe. Da kommt der alte Grafiker wieder dazu, hier Espresso Prego. Das Logo habe ich gemacht. Und dann.
Und dafür hast du die Maschine bekommen?
Nein, er hat mich bezahlt und ich habe sie dann gekauft.
Aber so kam die Connection.
Ja, genau.
Ja. Also trinkst du auch zu Hause am liebsten Espresso?
Nee.
Ganz unterschiedlich?
Also zu Hause ist wirklich bestes Beispiel heute Morgen. Meine Frau musste viel früher hoch als ich. Ich bin mit ihr aufgestanden und dann einer von uns beiden machte mal Cappuccino. Morgens gibt es immer erstmal Cappuccino. Danach habe ich mich wieder hingelegt. Also ich kann noch einen Cappuccino trinken und danach wieder weiter schlafen. Ja, das geht. Ganz gut. aber wir trinken morgens einen Cappuccino. Ich trinke dann meistens noch einen Espresso. Und dann war es das eigentlich. Den Rest mache ich hier auf der Arbeit. Am Wochenende mache ich gerne mal einen Filterkaffee. Und
aber den dann schon mit ein bisschen mehr Zeit, oder?
Ja, ich bin mit meinem Wasser sehr unglücklich zu Hause. Habe mir da aber noch keine Alternative gesucht so richtig, weil ich die Notwendigkeit nicht habe, weil ich halt A, viele Läden vor der Tür habe, B, hier in der Rösterei natürlich sehr viel Kaffee trinke, aber schon mit mehr Zeit, ja. Aber so das richtig Zelebrieren des Filterkaffees mache ich eigentlich mehr hier in der Rösterei. Da nehme ich mir mehr Zeit dafür. Zu Hause, ja, nö, mehr aus Bock. Ja. Da habe ich dann auch, ja, habe ich die Kommandante und mache mir meistens ein V60 dann irgendwie, ja.
Ja, ja, seitdem ich die habe, bin ich jetzt auch ein bisschen mehr mit Filterkaffee zu Hause.
Ich habe noch eine Mahlkönig Vario zu Hause stehen mit Filtermahlscheiben, die eigentlich auch sehr gut ist für Filterkaffee, aber die steht jetzt halt nur noch rum, ne?
Das ist echt. Ich mache das jetzt wieder mit der Hand.
Ich mache ja wieder mit der Hand. Die Kommandante ist wirklich vergleichbar mit der EK so ein bisschen, ja, von, vom Formalgut, ne? Her. Ist echt sehr gut. Ja. Ich habe die Entwicklung der Kommandante damals bei Quijote mitbekommen, weil wir irgendwie Kontakt zu Supremo hatten und Raphael und Bernd Braune irgendwie immer wieder erzählt haben, ja, wir sind jetzt bei der ersten Version, wir haben die Gussform wieder kaputt gemacht, weil das war nicht gut, wir sind jetzt bei der zweiten Version. Wir haben die Gussform, also die haben da richtig, richtig Geld rein investiert in das Ding und sich 2-3 Jahre Zeit genommen oder noch, weiß nicht wie viel, aber haben das Ding erst auf den Markt gebracht, als es wirklich gut war, richtig gut war. Und das merkt man da jetzt an.
Ja.
Und sie sind gut im Marketing und bringen neue Hölzer und neue Gravur. Also es gibt jetzt ein Aufrüst-Kit irgendwie, wo du dann irgendwie noch eine andere Klickzahl hast und so, du kannst sie nachrüsten. Ja, es gibt so
eine doppelte Klickzahl, ne?
Genau. Also die halten das Ding am Laufen auf jeden Fall.
Ja, richtig gut.
Ja.
Ja. Und also auch einfach richtig coole Leute, die da irgendwie mit dahinter stehen und so.
Ja.
Ja, total.
Jetzt kommt DHL gerade auf den Hof gefahren.
Das ist wunderschön. Die klopfen oder klingeln bestimmt.
Die klingeln bestimmt gleich. Und ich muss dann diese paar Paketchen, die da liegen, auch gleich abgeben.
Ja.
Das ist nämlich unser täglich Geschäft. Eigentlich neben Podcasts machen, rösten und verschicken.
Ja.
Auf onetake.coffee.
Ja, mach das mal gerade. Und ja. Ich würde aber sagen, wir machen dann auch gleich
Wrap up.
Yes. Yes. Also der Tolga, der steht jetzt auf und geht zur Tür und lässt diesen Paketboten rein. Erstmal passiert nichts. Und dann jetzt hat er so eine riesengroße Karre geholt, die voll ist mit Paketen. Weil also der Online-Shop, der scheint zu laufen. Aber ja, vielleicht schneide ich doch ein bisschen was raus. Es war doch eine Pause. Ich habe jetzt auch schön in beide Mikrofone reingesprochen.
Super.
Ja. Ja, also.
Dankeschön, ebenso, ciao.
Tschüss.
Jetzt haben wir die 3 Rollwagen abgegeben.
Ja, läuft bei dir. Ja, Tolga. Gibt es noch irgendwas, was du gerne an die Kaffeesahne-Community rausgeben würdest? Ich würde dir die letzten 2 Minuten Aufmerksamkeit schenken.
Wir haben ja hauptsächlich Leute aus der Kaffeeszene als Zuhörer. Deswegen kann man sich ja quasi direkt an die Leute wenden. Ich liebe euch alle. Aber wir sind eigentlich auf einem guten Weg, aber lasst uns das Ding nicht gegen die Wand fahren. Lass uns aus Specialty Coffee nicht so einen Hype machen wie die Food Trucks, das ganz, ganz, ganz schnell wieder abebbt. Und das machen wir, indem wir hauptsächlich auf unsere Kundschaft eingehen und nicht, uns nicht so snobby verhalten und ihnen vorschreiben, wie sie Kaffee machen sollen oder wie sie ihn trinken sollen, sondern einfach macht guten Kaffee, überlasst es den Kunden, wie sie es trinken, seid nicht zu belehrend, seid einfach freundlich, bietet Gastfreundschaft, lernt die Grundregeln der Gastronomie, seid nett und freundlich, liebt euch und wir sind keine Konkurrenz, der Markt ist so groß, wir können immer noch die nächsten 10 Jahre auch genauso miteinander verbringen wie die letzten 10 Jahre. Ich wünsche mir, dass das Ding größer wird, aber die gängigen Regeln der kapitalistischen Marktwirtschaft vielleicht nicht in einem Specialty Coffee so zutage kommen, wie es in anderen Kulturen war, die größer geworden sind und dann irgendwie am Geld zerschellt sind. Peace!
Vielen Dank, Träumer. Ciao.
Ich sag noch Tschüss.